Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Zu meiner Rechten sitzt der wunderbare und bezaubernde Alexander, der sich heute versucht hat, Hallo. Sehr zurückzuhalten mit extrem komischen Lauten und so weiter.
Wann habe ich denn komische Laute gemacht?
Weiß ich nicht mehr.
Aber wir haben noch jemanden zu Gast und zwar den lieben Freddy, Sturmwaffel.
Hallo.
Hallo.
Und ich kann eins sagen, und zwar, das ist tatsächlich wirklich wahr, es ist der längste Podcast, den wir bisher gemacht haben, aber auch einer der spannendsten, finde ich tatsächlich, weil wir haben über viele Sachen geredet, unter anderem auch über Sachen, mit denen man sonst nur mit YouTubern reden kann, also über viele Sachen, wie fühlt man sich, wenn man gewisse Dinge macht bei YouTube, was sind so die Zahlen, wie macht man gewisse Dinge, gewisse Stellschrauben, wie stellt man die und
wir haben uns über Kunst auch unterhalten.
Über Kunst haben wir uns auch unterhalten, ja.
Die Hauptfrage übrigens dieses Podcasts, das könnte auch vielleicht der Titel werden, ist, wie ist Freddy vom Gaming zum Kochen gekommen mit seinem YouTube-Kanal? Diese Frage haben wir gestellt und daraus ist ein anderthalbstündiges Kunstwerk geworden. Upsi. So, viel Spaß beim Zuhören.
Übrigens nicht, dass du dich wunderst, wir nehmen nach dem Podcast, nehmen wir mal auf, worum es ging im Podcast. Das heißt, wir haben dich quasi schon, wir haben schon angekündigt, dass du hier bist. Nicht, dass du denkst, wieso haben die beiden Idioten denn gar nicht gesagt, wer hier sitzt so überhaupt, ne?
Ja.
Hast du gedacht gerade, ne? Ich hab das in deinem Gesicht schon
gesehen. Ich hab's auch gesehen.
ich denke gar nicht eigentlich, deswegen ist das schwierig, mir sowas zu unterstellen. Also ich möchte mich auch beschweren bei der Geschäftsführung.
Notiere ich aber gleich.
Beschwerden bei der Geschäftsführung ist ein erster Punkt, der mir sehr wichtig ist.
Beschwerde Sturmi.
Genau, und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter mitgebracht. Was macht man denn jetzt?
Eigentlich schnacken wir ein bisschen. Also das ist, bei uns ist wirklich so im Podcast, eigentlich zeichnen wir nur ein bisschen auf, wie wir auch untereinander immer schnacken. Und keine Ahnung, du kannst uns ja mal erzählen, warum du überhaupt hier bist. Wie ist das gekommen? Was machst du gerade? Wieso bist du überhaupt hier bei uns im Podcast-Studio gelandet?
Ich habe tatsächlich
Studio.
Studio.
Ich bin tatsächlich eingeladen gewesen bei Hannover 96, um für die zu kochen. Und ihr wart einfach unfassbar penetrant vorm Stadion. Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann doch mit denen zu kochen, dann komme ich halt hier vorbei.
Ja. So war's, ja.
Ja. Also sind wir auch ganz ehrlich, welche Liga spielt Hannover noch? Keine Ahnung.
Ich weiß echt.
Sind wir alle nicht mehr sicher? Kreisliga. Zweite Kreisliga?
Zweite Liga.
Zweite Liga. Hm. Also ist ja wirklich der kleine HSV dann.
Ja,
tatsächlich. Habt ihr auch eure sehr imposante Uhr abgehangen?
Du kannst uns mit Fußball nicht triggern. Wir sind fußballmäßig, sind wir gar nicht auf dem Stand. So.
Ich will auch keine Leute triggern. Ich bin ja aus Mönchengladbach und das Einzige, was ich hatte so als Jugendlicher, war halt Fußball. Viel mehr passiert in Mönchengladbach nicht. Deswegen ist es nun mein einziger kleiner Trumpfpunkt. Ich bin aber auch wirklich nicht so in Fußball involviert.
Okay, also das heißt,
sonst würde ich auch nicht in Köln wohnen. Das wäre ein bisschen scheiße sonst. Als
schwierig, ne?
Ja, ja, genau. Wenn du wirklich Hardcore-Fußballfan bist.
Okay.
Ich bin aber hier, um nochmal viermal zurückzurudern, wegen meiner Foodtruck-Tour. Ich bin jetzt den ganzen Oktober, ich weiß nicht, wann die Folge kommt, ist wahrscheinlich relativ aktuell.
Ja, am Sonntag jetzt.
Genau, dann bin ich noch zwei Wochen unterwegs mit meinem Foodtruck. Für die Leute, die das erste Mal hören, ich habe einen Foodtruck gebaut als YouTube-Projekt. Ich mache ja auch Kochvideos. und fahre jetzt mit dem drei Wochen lang durch Deutschland, um den Content für November und Dezember schon zu produzieren, mit vielen Leuten, bei denen ich sonst nicht bin oder noch nie war, so wie bei euch, und koche dann mit denen da ein bisschen was, entweder bei denen zu Hause, im Truck selber natürlich, und lass mich da so ein bisschen berieseln, sag ich mal.
Und du hast uns im Vertrauen, im Geheimen ja verraten, das kann man sogar theoretisch, wenn man, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber was kann man theoretisch auch verfolgen, wenn man Sturmwaffel bei YouTube eingibt, aber auch nur, wenn die Glocke aktiviert ist, glaube ich, ne? Abonniert und mit Glocke kann man dann diese Videos sehen, richtig?
Ich glaube schon.
Ja, und dasselbe bei Twitch halt auch, ne? Also
nur wenn die Glocke auf Twitch aktiviert ist. Wenn ihr die Glocke nicht findet, schaltet ihr sofort ab.
Ja.
Sofort nee, abschalten.
Da haben wir auch keine Lust drauf. Wir schmeißen auch die Leute bei uns raus, die nicht die Glocke aktiviert haben. Wir wären schon längst bei 4-5 Millionen Abonnenten.
Wie nervig ist es für euch immer, wenn ihr Leuten Twitch und YouTube erklärt mit Folgen und Subscriben und so und abonnieren? Weil das immer eins kostet nicht und eins ist dann Follow und eins ist dann Sub. So,
das
mal hypernervig.
Es geht mittlerweile. In der Tat war es am Anfang schwieriger. Wir haben ja auch, sag ich mal, unsere Zielgruppe, unsere Hauptzuschauer sind nicht 14 Jahre alt und kennen sich mit Twitch perfekt aus. Und da war es schon sicherlich nochmal schwieriger, aber mittlerweile haben, glaube ich, die meisten durchdrungen, wie Twitch funktioniert. Und wenn die Fragen kommen, haben wir sehr aufmerksame Mods und Zuschauer, die über den Chat sofort sagen, wie es geht und dann über diesen Nightbot oder so heißt der, diese Anleitung auch raushauen mit einem Link, wo man dann dieses Prime-Ding aktivieren kann und so weiter. Also ja, mittlerweile geht das.
Was für uns immer wieder strange ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber für uns als YouTuber, für dich ja genauso, wir sagen immer am Ende eines Videos, ey, abonniert uns und aktiviert für mich die Glocke oder gebt einen Daumen hoch. Und ich glaube, als Zuschauer ist das, glaube ich, schon manchmal nervig. Zumindest kriegen wir das Feedback auch von Zuschauern, dass sie sagen, Alter, hört mal auf hier mit Daumen hoch immer und so. Aber das ist immer eine Zwickmühle für uns, weil wir auch gar nicht, vielleicht hast du einen Tipp für uns. Wir wissen gar nicht, wie wir das sozusagen charmant kommunizieren können, weil das ist ja auch ein bisschen die Währung für uns, ne, so ein Daumen nach oben irgendwie. Wie ist das bei dir? Sagst du das in deinen Videos?
Also ich habe mal eine Zeit lang auch auf meine Leute gehört, weil das natürlich, also ich weiß nicht, wird bei euch sehr ähnlich sein, sehr vereinzelt vorkommt, dass Leute sich dann mal beschweren. Und
aber es bleibt im Kopf.
Genau, die bleiben im Kopf, ne? Ja. Also ich denke mir immer, sagen wir mal, 30.000 Leute gucken ein Video. Dann hast du 200 Kommentare. Das heißt halt immer noch, dass 28.800 Leute schon die Schnauze gehalten haben, was grundsätzlich ist Schweigen im Internet Zustimmung.
Krass, du meinst einfach viel größer als wir auf YouTube.
So. Ne, und das, ne, das ist halt so, das ist einfach bei mir immer so ein Ding, selbst wenn sich, also von den 200 Kommentaren 100 Kommentare beschweren, ist es auffällig auf jeden Fall. Mhm. Und dann sollte man schon drauf achten und sich das Feedback einholen. Wenn es aber so 2, 3, 4, 5 Leute sind, denen es nicht gefällt, dann bin ich inzwischen da schon eher, da fallen die dann schon auf so taube Ohren. Also bei sowas sage ich dann immer, auf jeden Einzelnen zu hören, auf jeden immer einzugehen, sich von jedem immer die Kritik zu nehmen, das kippt ab irgendeinem Punkt. Das kannst du machen bis 1.000, 10.000, 50.000 Abonnenten bestimmt auch noch, aber dann ist es halt so ein Stressmobile. Du musst ja auch glücklich sein mit dem, was du selber machst und nicht nur damit andere Leute, die du nicht kennst, probieren, deren Erwartungen zu erfüllen. Ja, das ist ja nicht dein, das ist ja nicht dein Ding. Und ich sage immer, wenn, und ihr seid ja auch zu viert noch, wenn ihr alle zufrieden seid mit eurem Produkt, also Videoprodukt, dann ist das auch okay. Und dann darf man das kritisieren und soll man das kritisieren, aber bei so Belanglosigkeiten, wie wann ich meinen Channel plugge, dann ist es halt, da würde ich dann immer noch sagen, zu jedem, der das sagt, da würde ich sagen, so, sorry, ist halt Gratis-Content, da musst du durch. Also das ist, deswegen kann es Gratis-Content bleiben, deswegen habe ich kein Patreon, wo ich es früher veröffentliche oder sonst irgendeine komische Kaufstruktur drumherum gebaut, weil ich eben einmal kurz für 5 Sekunden das sage. Ja. Und ansonsten das ein bisschen kreativer zu machen, das ist halt, würde ich immer sagen, unser Job, ne, dass man dann sagt, okay, die nervt jetzt, dass wir das nur so raushauen, dann probiere ich dann mal irgendwie ein Subscribe-Logo zu nehmen und dann schieße ich jedes Mal einen Laserstrahl irgendwie dahin in eine andere Richtung. Und dann
das ist eine sehr gute Idee.
So, oder irgendwie,
Hannes, schreibst du das auf, bitte?
Laser. Wir schmeißen immer ein Steak auf
den Subscriber. Ja, genau. Oder halt immer so, ich werfe euch mal das Sub-Steak kurz ins Gesicht oder so und dann machst du immer so einen virtuellen Wurf und dann kommt immer so ein Steak, was auf die Bildschirme klatscht. Lass doch mal ein Sub-Steak da.
Und zwar wie in diesen Videos, die du auf dem Handy anguckst und da fliegt ein Ball in dein... in dich rein und die Leute
schmeißen und dann immer halt, mit so einem getrackten Steak, was aus deiner Hand kommt und dann irgendwann kommt,
sind
immer alle irritiert.
Ey, das ist wirklich gut.
Aber dann sind alle wütend. Dann sind wirklich alle wütend.
Ja, aber es sind alle wütend, aber direkt danach lachen. Du lachst ja direkt danach, lacht man ja. Mhm. Es sei denn, man hat sein nagelneues iPhone 13 Pro Max für 1.800 Euro auf den Boden geschmissen, ist es kaputt gegangen.
Kostet so viel schon.
Ich glaube, jetzt? Wenn du die Terabyte-Version nimmst, kannst du bis 2.000 Euro
Terabyte-Version nimmt
ja niemand. Ja, keine Ahnung, wer das macht, aber ich glaube, es fängt bei 1.4 oder so an.
Krank.
Ja, ist
schon abgefahren. Ich brauche dringend ein neues. Das ist jetzt echt Belastung, muss ich sagen.
Du brauchst dringend ein neues?
Ja, ich habe mir, normalerweise kann ich sagen, iPhone kaufe ich mir immer folgendermaßen. Also ich bin so ein iPhone-Kind.
Ja,
wir auch.
Erst ein Handy, dann für 3 Jahre halten und dann neues, weil dann ist der Sprung auch groß und spürbar. Mhm. Und so lange hält's eigentlich, weil ich habe sowieso, egal wo ich bin, im Auto, im Büro, zu Hause, an meinen Arbeitsplätzen, immer eine Möglichkeit, das Ding zu laden. Sogar, ich trage ja wie so ein Assi-Hipster so eine Bauchtasche. Selbst da drin ist ein Ladepack. So. Also von daher ist mir das vollkommen egal.
Du hast jetzt gerade ein Ladepack dabei?
Nein, in der Waffeltasche, wenn ich mobil unterwegs bin, selbst da kann ich es laden. Das heißt, dieses, und das war ja damals eine Verschwörungstheorie, aber es haben viele aus den Augen verloren, weil es ja tatsächlich stimmt.
Ja.
Wenn ein neues iPhone rauskommt, in dem Update, was da kommt, da wird die Akkuladezeit halt reduziert von deinen alten Handys. Das war ja damals so ein, könnte das stimmen, aber stimmt ja. Also das ist ja so, eigentlich musst du immer noch überlegen, wen du da unterstützt, dass es Leute sind, die ein vollkommen normales Produkt absichtlich downgraden, damit du neues Produkt von denen kaufen musst, damit das ein Produkt wird, was du für ein Jahr nur hast und nicht für 5 bis 10 Jahre halten kannst.
Wobei ich immer noch, also mein Handy ist jetzt über ein Jahr alt und ich habe immer noch 100% Akku, ne?
Bei ja, mir gibt's aber das ist ja Downgrade. Auch ein Jahr alt. Ich weiß
es
noch
geht
genau,
halt nur schneller. Also ja, du kannst ja, ja auch 100%, klar. Du hast ja immer noch 100% die normale Anzeige, es geht nur schneller leer.
Okay, das so. Habe ich auch noch nicht.
Also es geht halt in so einen Sparmodus, das ja. Meistens in den neuen Updates, das ist ja alles geleakt.
Ich kann das 100% auch bestätigen, weil ich kann, also bei mir war es so, ich habe immer, also bis ich jetzt hier dieses Social Media Ding quasi, bis wir es als Hauptberuf machen konnten, hatte ich immer sehr, sehr lange ein iPhone, weil ich immer nicht eingesehen habe, ein neues zu kaufen, sondern für mich war es so, ja, wenn es kaputt geht, dann hole ich mir ein neues halt. Und das habe ich auch immer so durchgezogen und deswegen, ich habe immer diesen Verfall auch richtig mitbekommen. Immer wenn ein Update nämlich kam.
Diesen Verfall?
Ja dann wäre so
ja. Weil ich wusste ja, ey, das war vor ein paar Jahren, war es noch übel schnell. Es ist ja auch viel langsamer geworden. Das iPhone ist, ich hatte das iPhone halt 6 Wahnsinn, oder ne? 6S oder so damals und war es plötzlich so
stimmt,
langsam.
Stimmt, das hatte ich da auch.
Ja, aber das ist halt so krass, dass wir das alle so einfach wegtolerieren. So,
ja, jeder,
das früher war es halt so eine kleine Verschwörung. Jetzt ist es halt so, okay, es ist bestätigt. Ja. Und dann ist es halt einfach so ein, ja, irgendwie, das ist trotzdem noch gutes Marketing. Das ist halt so ein angebissener Apfel.
Weißt du, das ist doch das Gleiche am Rechner. Am Rechner wird zwar dein Rechner nicht schlechter gemacht, aber die Spiele werden einfach so programmiert, dass die Grafik früher, als dieses eine Spiel von dem deutschen Crysis rauskam, die Grafik war so überragend.
Aber das geht ja heute noch nicht.
Ich wage zu behaupten, dass es heute kein Spiel gibt, was eine viel bessere Grafik als Crysis hat. Und Crysis konnte ich damals halbwegs spielen. Also, jetzt könnte man es gut spielen.
Ja, also inzwischen ist Crysis schon nicht mehr auch der Golden Standard. Die haben es ja nochmal refurbished. Also das ist jetzt wieder so ein Überdingsel. Aber Crysis war ja eigentlich nur der Gag. Deswegen ist es ja auch bekannt, weil es halt so ein Festplattenverbrenner war und so ein Grafikkartenburner. Ne? Genau. Das ist ja eigentlich eher auch ein gutes Spiel, aber auch eher um diesen Leistungstest halt
machen. Zum Benchmark.
Ja, genau, so ein Benchmark-Game. Genau. So macht Linus Tech Tips, macht ja bis heute But Will It Run Crysis, ne? So, wenn der irgendwie ein neues Ding irgendwie da zusammenbaut und so ein 50 Terabyte Server, Riesenstruktur, der 30 Server laufen könnte, kommt, aber kann der Server auch Crysis laufen lassen auf maximalen Settings, ne? Ist halt immer noch der Gag bis heute und das ist ja auch das Marketing-Tool gewesen von Crysis. Aber ich muss schon sagen, beim PC, konträr zu einem iPhone, wenn man den Vergleich jetzt setzen wollen würde, ist es halt immer noch so, du baust eine Komponente aus und baust eine neue Komponente ein. Ne?
Solange
jetzt
das sagst geht, du, dann jetzt kommt DDR4 raus,
jetzt sagst DDR5. Du iPhone, ja, jetzt sagst du, iPhone kommt dann, kostet 1.800 €. Wenn jetzt kein Chipmangel mehr und auch kein Bitcoin in dieser Welt existieren würde, hätten wir theoretisch neue Grafikkarten in einer 30er-Serie von Nvidia für 500 €. Das ist deutlich günstiger. Als
du, 1000 keine Frage. Ja.
Und damit bist du dann so eine Generation weiter und auch abgesichert für die nächsten 5 Jahre für alle Casual-Sachen, die du zocken willst.
Ja, das stimmt.
So, wenn du jetzt eine 3080 dir holst oder eine 3090 von Nvidia als Grafikkarte, kannst du sicherlich das nächste GTA in 4 Jahren spielen.
Ja, das glaube ich auch. Nee, das stimmt schon.
Beim iPhone wird es nicht klappen.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass ein Rechner nach 2 Jahren auch schon alt ist. Ja. Oder Fernseher. Ein Fernseher, den du heute kaufst, der ist nächstes Jahr nicht mal mehr die Hälfte wert und in 2 Jahren ist der alt. Kannst einen neuen theoretisch kaufen, weil es sich so schnell entwickelt. Das gleiche ist aber auch beim Handy. Du kannst ja mit einem iPhone 5 immer noch super WhatsApp nutzen.
Ja.
Die ganzen Casual-Standard-Anwendungen wirst du gar nichts merken.
Ja.
Du brauchst auch kein neues iPhone, um WhatsApp zu machen. Du brauchst es ja nur, oder wir brauchen es ja nur, weil wir auch viel Fotos machen. In diesem Social-Media-Ding irgendwie.
Aber das machst du mit dem Handy?
Nein, aber wenn du mal unterwegs bist und mal
doch,
irgendwo
doch
schnell einen Schuss machst.
Viel mit dem Handy.
Ich wollte gerade sagen, für Instagram, schon, du ja auch, ne? Also so Insta-Aufnahmen und so.
Ja,
und
Storys,
natürlich ist
ja,
es total geil, wenn mit so einem iPhone 13 irgendwie eine Kamera kommt, die auf einmal dir in einer Videoaufnahme ein künstliches Bokeh machen kann.
Also
und
das,
du
was dann Android wieder seit 3 Jahren schon kann.
Kann
und
sein,
wir dann immer alle verwundert sind, wenn ein iPhone das kann.
Okay, ich wusste nicht, dass Android das kann.
Ja,
ich
Android-Kamera ist sowieso, also Android ist ja sowieso
iPhone
viel mehr.
Das jetzt kann.
Ich möchte übrigens ganz kurz alle Zuhörer mal abholen, die vielleicht Sturmi noch nicht kennen, also warum du so viel Ahnung davon hast. Du kommst ja ursprünglich aus dem Gaming-Bereich und hast quasi dann auch damit sehr viele Berührungspunkte mit Technik und Computerspielen und so eigentlich gehabt, ne? Kann man schon so sagen.
Ich bin sehr schlecht mit Technik immer gewesen, bis ich tatsächlich angefangen habe mit Kochen. Also kein Scheiß. Also seit zwei Jahren. Okay. Ich habe jetzt Leute um mich rum, also auch Tamay,
ja.
Der ist ja normalerweise Veranstaltungstechniker gewesen und der hat viel da auch mit reingebracht und auch viel mehr Grundwissen, dadurch, dass wir so viele neue Systeme implementiert haben, was dann die letzten Jahre ich mir angeeignet habe. Ich bin immer noch sehr an der Oberfläche, habe aber dadurch auch angefangen, übelst den Technik-Keeper zu bekommen auf einmal und auch so Linus-Tech-Tipps anfangen zu gucken und mir einfach mal anzuschauen, wie das aussieht, wenn jemand anderthalb Stunden lang Server zusammenbaut und ich gar keinen Plan habe, um was es geht, weil die machen es dann ja immer so sehr übersichtlich und einfach, dass halt der Autonormalverbraucher es mitkriegt und mit 14 Millionen Abonnenten kann man dann schon mal erwarten auch, dass du eigentlich fast jeden abholst, weil du dann sehr allgemeintauglich bist. Ja. Ne? Und da habe ich mich dann so ein bisschen weiter reingefuchst, dass ich zumindest die Basics verstehe. Also in meiner Gaming-Zeit bis zum Ende beim Gaming wusste ich nicht, wie eine Grafikkarte aussieht.
Wie ist das überhaupt?
Gar keinen Plan.
Also das würde mich mal interessieren, wie überhaupt so der Sprung vom Gaming auch in Richtung Food gekommen ist bei dir. Also
kein Bock mehr.
Kein Bock mehr?
Ja.
Du hast einfach und hast gesagt, Essen ist geil.
Also Gaming ist halt immer noch mein Hobby, ne? Mhm. Also ich liebe Gaming, ich benutze das immer noch zum Abschalten. Ich bin ja introvertiert, extrovertiert, hat bei mir viel mehr Ebenen, als es nur so zu sagen, jemand ist extrovertiert, introvertiert. Bin zum Beispiel Leuten gegenüber sehr extrovertiert, also lerne auch gut schnell neue Leute kennen, bin da auch sehr offen, lade aber meine Batterien nur auf introvertiert. Mhm. Also wenn ich recharge nicht, wenn Leute um mich rum sind.
Ja.
So, und deine ursprüngliche Frage, weswegen ich jetzt gerade darauf eingegangen bin, sorry.
Gaming?
Wie du
quasi von Gaming zu Food gekommen
bist. Genau, und bei diesen Sachen, nee, wie bin ich jetzt da hingekommen? Introvertiert.
Du hast keinen Bock mehr auf Gaming, hast du gesagt, dann kam Food. Ich weiß
jetzt habe ich mich voll verlaufen.
Aber ist ja nicht schlimm.
Aber das hatte irgendeine Herleitung.
Ja.
Boah, okay.
Aber ich fand es grundsätzlich
auch interessant. Ich habe viel Heroin genommen.
Nein, aber interessant trotzdem sozusagen, wenn du sagst, du bist irgendwie introvertiert und extrovertiert, aber so auf verschiedenen Ebenen so, weil das kann ich auch ein Stück nachvollziehen.
Ja.
Weil mir geht's auch ähnlich so, weißt du, wenn ich dann, also ich bin grundsätzlich sehr extrovertiert.
Das würde ich nicht sagen. Alex ist schon eher so der ruhige, stille Typ.
Ja, aber tatsächlich zu Hause, also wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich das auch sehr, sehr gerne, einfach allein für mich zu sein, weil ich finde, also zumindest bei mir ist es so, dass ich denke, ein Mensch braucht auch seine Zeit für sich, also wirklich komplett alleine, wo man einfach dann mal so abschalten, nur so nachdenken kann und ich setze mich dann auch gern vor den Rechner und gucke einfach irgendwelche YouTube-Videos.
Aber dann bist du ja auch sehr, deswegen, daher kam die Herleitung auch, jetzt habe ich es wieder. Das ist ja so dieses Recharging-Ding. Das heißt,
ja, genau.
Ich lieb Gaming und das ist immer noch mein Punkt, wo ich recharge.
Ach so,
und das
mache
ich halt alleine, ne?
Ja.
Das ist halt dieses Introvertierte. Dann bist du aber auch zum Beispiel in dem Gesichtspunkt, obwohl du auch sehr offen und viel mit Leuten, sehr introvertiert, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einer Fete bist oder mit Leuten unterwegs bist, ist es eher was deine Energie nach und nach zieht, muss ja nicht schnell sein, also so, dass du dich freust, alleine zu sein. So, ne, dass man auch sagt, so, ach, da freue ich mich jetzt aber nochmal irgendwie vielleicht am Wochenende einfach nur abends zu chillen, ein bisschen zu zocken, dann mit jemandem quatschen, ist immer noch was anderes, als wenn die Person neben mir sitzen würde, weil, ne, dann bin ich nicht alleine so, also ich merke dann immer, ich brauche das für mich und das macht Gaming für mich und ich habe durch diese Arbeit, deswegen dieser Vergleich introvertiert, extrovertiert, habe ich immer wieder gemerkt, dass ich mir mein Hobby, mein Abschaltpunkt, komplett genommen habe.
Ach so, weil es dann gefühlt so ein Zwang war oder was?
Ja, du kannst nicht mehr zocken. Zocken. Alle Leute, die Gaming beruflich machen, die ich auch kennengelernt habe in der Zeit, die mit mir angefangen haben, die mit mir erfolgreich geworden sind, haben alle das gleiche Problem. Die zocken nicht mehr, um zu entspannen und haben nichts anderes.
Du musst Content produzieren beim Zocken, so oder wie?
Warum soll ich abends GTA zocken und das nicht machen, und nicht aufnehmen, wenn ich weiß, ein GTA-Video hat gerade bei mir 200.000 Klicks jeden Tag?
Ja.
So, warum soll ich dann diesen Hype nicht mitnehmen, weil das ist halt dann vielleicht in drei Wochen vorbei.
Das ist
und dann hängst du da nur und bist okay, Licht geht an. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen, heute machen wir so und so und dann bist du eigentlich nur am Researchen und du zockst das Spiel auch nicht mehr, um zu zocken, sondern du bist in GTA drin, um zu gucken, welche Gadgets gibt's noch? Dann gucke ich mir vielleicht Videos von Amis an, von Spaniern an, von Franzosen an. Was machen die gerade contentmäßig? Was geht da ab? Dann gucke ich mir im Spiel schon mal an, bevor ich ein Video anfange. Dann habe ich immer noch super viel Indie-Games gemacht und die dann zusammengeschnitten. Das heißt, bei mir immer, mein damaliges Image war immer, oh mein Gott, der ist ja so super crazy. Das heißt, ich brauche irgendwelche komplett verrückten Spiele, die super dumm sind oder die super, super lustig sind. Und das ist halt so ein redaktioneller Aufwand, dass du gar keine Zeit mehr hast zum Zocken.
Mhm.
Und wenn du halt sowieso den ganzen Tag sitzt, dann machst du sowieso nichts anderes mehr. Also ob ich jetzt im Büro gesessen habe oder zu Hause, habe ich den ganzen Tag nur geguckt, welches Spiel ist dumm, wo habe ich selber gerade kurz Spaß, Und dann probierst du das nur noch, aber du benutzt es nicht mehr zum Abschalten.
Ey, aber stimmt, ich find's krass. Also ich finde, obwohl wir ja auch, also wir machen ja auch YouTube, Twitch und so, aber halt im Foodbereich. Aber ich finde, jetzt wo du es sagst, klingt das total logisch für mich, aber obwohl wir ja was Ähnliches machen, ich habe das noch nie so gesehen, aber du hast natürlich völlig recht.
Aber wenn man viele zockt. Parallelen, merkst du die nicht, Alex?
Ja, natürlich.
Ich grille privat zweimal im Jahr, für mich, mit Freundinnen oder so.
Verstehen.
Zweimal im Jahr vielleicht, weil wir hier jede Woche grillen, das ist so. Und dann hast du am Wochenende Bock, essen zu gehen, um dich begrillen oder bewirtschaften zu lassen und nicht selber wieder alles machen zu müssen. Und was dieser Zwang oder dieses Gefühl, Moment, Video, da könnten wir Content draus machen. Das haben wir ja auch. Wenn wir hier als wir vier als Sizzle Brothers in Urlaub fahren, Anführungsstrichen, eine Reise machen, ob das Spanien waren wir auf dem Hausboot, da war Alex nicht dabei. Zum Angeln haben wir natürlich einen Grill mitgenommen und haben auf dem Hausboot Videos gedreht. Klar, warum sollte ich da grillen, ohne ein Video zu drehen, wenn ich dort Content produzieren kann?
Ist ja auch voll special dann.
Ja, klar.
Ist auch für die Zuschauer geil.
Es macht auch Spaß, hat uns auch Spaß gemacht, aber auch da natürlich.
Es ist was anderes, wenn die Kamera an ist.
Du schaltest dann natürlich nur so halb gut in dieser Woche ab, weil du natürlich wieder arbeitest. So, Kroatien waren wir eigentlich zum Abschalten. Was haben wir gemacht? Na klar, wir haben ein paar Grills mitgenommen, haben Videos produziert. Muss sich ja auch gelohnt haben. Norwegen war Alex auch dabei, 2018. Wir haben unseren ganzen Bus, den hast du ja gestern gesehen, der da hinten steht, ne? Unseren Tourbus vollgeladen. Der war bis Oberkante voll mit Angelsachen und Grillsachen. Wir hatten einen Keramikgrill dabei, wir hatten einen kleinen Gasgrill mit, wir hatten wirklich einen Scheiß. Selbstverständlich Videos drehen, so. Gut, ein Teil der Reise ist dann auch von Anfang an so geplant, aber einfach mal einen Urlaub machen, ohne drüber nachzudenken, so zumindest wenn wir unterwegs sind, eine Kamera mitzunehmen, es kommt gar nicht in Frage. Also wir haben das auch immer dabei,
das ist aber auch ein Problem von unserer jetzigen YouTube-Generation. Ihr seid ja jetzt auch, wie lange macht ihr es schon?
Seit 2015.
Ja, also ja auch schon in einem guten Zeitraum jetzt auch mit dabei. Fast ja so ähnlich wie ich. Ich glaube, ich bin ja nur 2 Jahre irgendwie vorher. Ich glaube, ich habe 2013 angefangen oder so. Und das ist, glaube ich, ein generelles Problem von dieser ganzen ersten YouTube-Generation, weil du musst ja überlegen, das gibt es ja erst seit 15 Jahren. Das ist ja nur nix.
Ja,
ist krass. Also, so, keine Ahnung, Feuerwehrmann oder so gibt es schon ein Stück länger. Da gibt es mehr Erfahrungswerte, die Leute, die auch weitergeben können. Und bei uns ist es halt immer noch so, alle Leute, die da angefangen haben, beim Anfang dieser Plattform auch natürlich wirtschaftlich damit zu arbeiten und das als volles Berufsbild wahrnehmen können und auch Vollzeit machen, meistens 7 Tage die Woche, die sind halt alle noch selber am Arbeiten. Da sitzt jetzt keiner und da gibt es keine Anlaufstelle und es gibt natürlich auch kein Handbuch, weil es jeder anders macht.
Ja.
Aber auch halt niemanden, der vielleicht mal fertig ist damit und sich mal drum kümmert. Ne? Du hast im Prinzip nur so Überläufer von Managements aus Fernsehsachen und die probieren zu beratschlagen, wenn man mal solche Leute um sich hat. Aber richtig ist es auch nicht. Und diese Entwicklung, ein gesundes Verhältnis zu seinem Content zu entwickeln, die ist halt noch nicht da. Die passiert gerade bei vielen Leuten, aber die ist halt dadurch, dass wir so die erste Generation sind immer, sage ich, da müssen wir erst leiden. Weil das, was du links und rechts hörst, ist Burnout hier, Magenprobleme da, 4 Wochen Pause da, Social Media irgendwo in den Wald gesetzt in Schweden, weil kommt nicht mehr klar aufs Leben, Therapie, jeder zweite Influencer, mit dem ich inzwischen rede, ist in Therapie und das ist auch gut so, weil wenn man mit Leuten redet, dann ist es schon mal immer eine Stärke und auf gar keinen Fall eine Schwäche, also I'm all for it und sollte auch ein bisschen gängigeres Modell finde ich werden bei uns in der Gesellschaft,
dass es halt
normales Thema ist, einfach mal auch in Therapie zu sein und nicht, oh mein Gott, du bist
mehr,
ja Gaga.
Mehr Therapieplätze geben, aber es ist wieder ein ganz anderes Thema, ist auch eine Endlos-Diskussion in Deutschland, der ganze Gesundheitsbereich.
Ja, absolutes Drama.
Das ist übelst spannend, auch so über sowas mal mit jemandem zu reden, der also sozusagen nicht aus unserer Vierer-Konstellation ist, finde ich.
Ja,
also,
zumal Freddy kennt ja jeden. Du kennst ja wirklich jeden YouTube Deutschland. Du hast unsere Abonnentenzahlen eine Null dran machen. Du hast 1,7 Millionen Abonnenten und kennst ja jeden YouTube Deutschland, der in Anführungsstrichen Rang und Namen hat. Das heißt, du hast ja nochmal mit ganz anderen Leuten auch gesprochen und Gespräche geführt und weißt da viel mehr.
Und vielen geht's halt nicht mehr gut, ne?
Ja.
Also die passen schon alle auf sich selber auf und das ist auch sehr gut so, weil ich finde immer Leute, weil wir uns nur mit uns beschäftigen, weil wir meistens immer die Marke noch selber mit sind, auch als Mensch.
Ja,
Da ist man dann auch schon so, selbst wenn man voll in seinem Film ist, immer noch so, dass man merkt, okay, es zwickt, ich muss mal irgendwas unternehmen, muss mal zum Arzt oder sonst irgendwie mal ein bisschen aufpassen. Aber wir überreizen da alle schon den Bogen sehr und das, was ich am problematischsten daran finde, ist halt jetzt diese zweite Generation und Charge, die nachrückt. mit den Kids, mit den ganzen Gaming-Kids, so 14 Jahre Fortnite, 1 Million Abonnenten in einem Monat. Was machst du dann als Elternteil? So, also wie gehst du damit um, ne? Also das ist jetzt halt so die neue Problemsetzung, dass du jetzt auch noch Eltern damit einbeziehst, die dann sagen so, oh fuck, mein Kind verdient auf einmal 70.000 Euro im Monat. Das darf das ja noch gar nicht. Was für eine Unternehmensform mache ich denn überhaupt? Das ist ja auch Kinderarbeit, die dürfen auch gar nicht so spät. Der darf ja eigentlich gar nicht um 22 Uhr streamen.
Hat nicht der 2019 oder so die Fortnite-WM auch irgendwie so ein 16-jähriger Ami gewonnen?
Richtig.
Der ein paar Millionen und die Eltern sind fast kollabiert
von Freude. Ja, genau. Also das ist halt auch Wahnsinn, was da passiert. Und das sind natürlich tolle Sachen, wenn man das so sieht. Aber man muss ja dann trotzdem, ne, also wir werden höchstwahrscheinlich eine Generation an Kinderstars einfach voranzüchten, die dann auch höchstwahrscheinlich von ihren Eltern da durchgetriezt werden. Mhm. Das kriegst du gar nicht
mehr
mit. Das
ist das Problem.
Und das dann so mal 1 Million, weil da ist dann keine große Corporation hinter, die dann vielleicht irgendwann, dass da einer mit Gewissen nochmal ist und der gesagt hat, du, ey, Kevin, allein zu Hause, der Kollege zieht sich gerade auch irgendwie zwei tote Hasen durch die Nase auf seinem YouTube-Kanal, mach doch mal langsam mit deinem Kind, sondern das machen die alles dann zu Hause, weil da ist halt zwangsweise dann keiner mehr.
Richtig. Das Problem ist,
das ist, glaube ich, alles echt, also wir steuern da echt gerade in sehr hohem Tempo auf eine ganz wahnsinnige Zeit zu, wo es vielen Leuten nochmal deutlich schlechter gehen wird. Und deswegen immer wieder zu sagen so, ey, Therapie sehr gut, wenn du merkst, es tut weh, das geht nicht, du kommst nicht weiter, du fährst da gegen eine Wand, du heulst irgendwann, du kannst dich selber nicht kontrollieren, du hast Gedanken, die nicht deine Gedanken sind und du findest es ganz befremdlich, ist es nichts, was Leute noch nie hatten. Aber da einfach mal mit jemandem drüber zu reden, auch mit dem Arzt zum Beispiel drüber zu reden und sich da weiterleiten zu lassen, ist normal, richtig und sollten wir alle tun, weil ansonsten zerhaut es uns noch viele gute Leute, die eigentlich das vorher hätten verhindern können.
Mhm. Mich würde mal interessieren, ob ich weiß immer nicht, kann man das so auch nachvollziehen, weil das Problem, also so als jemand, der nicht im YouTube-Bereich sozusagen tätig ist, ich weiß mal gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, dann sozusagen was.
Klar, es gibt doch auch normale Jobs, wo du dich in Anführungsstrichen tot arbeitest. Also wo
sind ja voll Leistungsgesellschaft, sind doch jetzt sowieso alle komplett am Durchdrehen. Ich meine, du hast jetzt ja nicht nur deinen 9-to-5er, sondern danach steht da noch Instagrammer oder TikToker oder Podcaster.
Aber genau
oder
das meine
alles andere, ob du das jetzt beruflich machst oder nicht,
aber
die Vision, dich selber erfolgreich zu machen, die ist ja näher denn je.
Aber ich finde genau das ist so, also was ist ja auch so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, das ist so ein bisschen der Unterschied. Vielleicht, wenn du sag ich mal, einen normalen Job hast, 9-to-5 und du machst danach Instagram oder Social Media, ist das was anderes? Weil es dann noch ein bisschen eher Hobby und Spaß ist. Meinst du, das ist schlimmer?
Ja. Echt? Weil du willst dann, wenn du das machst, zwangsweise, dass du jemanden, aber du willst ja irgendwen erreichen.
Es geht ja nicht ums große Geld,
aber nur, dass jemand zuhört. So, wenn dein Podcast auf Spotify ist, was du ja inzwischen einfach machen kannst, wenn du einen Podcast hast, da gehört ja nichts dazu, deinen Podcast auf Spotify zu kriegen. So, aber es ist halt einfach so, du willst das ja schon. Das heißt, du bist dann auch während deiner Arbeitszeit irgendwo im Kopf bestimmt in diesem Projekt mit drin. Du bist genauso enttäuscht, wie auch ich enttäuscht bin, wenn was nicht funktioniert oder was nicht gut ankommt, auf was du dich gefreut hast. Also ich glaube, die emotionale Achterbahn ist sehr, sehr ähnlich und sicherlich nicht so skalierbar, wie wir das haben, weil wir damit noch unseren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, da ist nochmal ein ganz anderer Druck auch hinter natürlich. Dann bin ich nicht nur enttäuscht, sondern da habe ich auch ein bisschen Angst dann vielleicht bei manchen Themen, wenn es nicht klappt, weil ich mich vielleicht verschätze oder so. Also das kannst du schon höher skalieren, aber ich glaube, den Grundgedanken dahinter kann bestimmt jeder verstehen, der einen Instagram-Kanal führt und auch selbst nur für seine Freunde. So, ich kann mich selbst daran erinnern, Facebook damals war das auch lange vor Social Media, als Facebook ein Thema war, als ich noch Facebook hatte überhaupt, da war das auch immer so, oh, da haben jetzt aber die und die Leute nicht mein Urlaubsbild geliked, haben die gerade Stress mit mir, ne? Also das ist ja, also dieser Gedankengang nur viel höher skaliert, das ist ja bei uns.
Also ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Lager vielleicht, also ich zum Beispiel privat, ne, poste eigentlich sehr, sehr selten irgendwie was auf Instagram oder Facebook, da habe ich aber schon vorher auch aufgehört mit, weil
du hast jetzt privat?
Ich habe auch privat das, ja, tatsächlich. Aber dann
privaten Instagram?
Ja, und das meine ich aber mit, es gibt zwei verschiedene Lager, glaube ich. Weil es gibt einmal, die konsumieren viel. Also ich konsumiere über meinen privaten Account dann einfach viele Dinge oder kriege halt Sachen mit von Freunden und so weiter und so fort. Ich habe ja meine Freundin nicht mit unserem Sizzle Brothers Account abonniert, zum Beispiel. Ne? Und das habe ich habe aber aufgehört, viel zu posten irgendwann. Während meiner Berufsausbildung tatsächlich. Ich hab damals alles gepostet, irgendwie alle 5 Minuten habe ich alles bei Facebook, war Facebook noch ganz groß, alles gepostet Und dann habe ich irgendwann mal, hat mir mein Chef so gesagt, hier, muss man ein bisschen gucken hier, weil auch Kunden und so das sehen. Ne? Ich hab in der Nachrichtenagentur fürs Fernsehen gearbeitet und so. Und dann habe ich gedacht, oh Kacke, dann lieber nicht irgendwie alles posten, habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht damals. Ne? Mhm. Da war das für mich noch gar nicht so greifbar, dass man vielleicht nicht alles ins Internet posten sollte. Und dann hat sich das bei mir geändert von, ich poste alles und stelle alles sozusagen zur Schau zu, ich konsumiere nur noch. Mhm. Und ich glaube, das gibt's heute auch noch, dass viele Leute einfach nur konsumieren und andere einfach sozusagen sich selber darstellen wollen, vielleicht ein bisschen auch oder halt viel preisgeben wollen und vielleicht auch ein bisschen mit Auge das machen.
Ja.
Ja.
Sicherlich. Also ich glaube auch natürlich, da gibt es nur Leute, die konsumieren. Ich war gerade nur so schockiert, dass du noch einen privaten Account hast.
Ja, bei uns ist ja so, wir haben ja alle vier.
Ein Gemeinschaftsaccount.
Genau, wir haben ja alle vier nutzen den Sizzle Brothers Account. Und dann ist es auch, also es haben auch ein paar aus der Community auch mich sozusagen dann da gefunden und die habe ich auch keinen Stress mit, weil ich halt nicht viel poste. Das war mein Fuß.
Ach, ich habe meinen Fuß Tokyo Drift,
ja. Nee, aber also ich poste schon ab und an was so, aber
Wollte gerade sagen, am Wochenende immer die untenrum Bilder. Recht viel.
Das ist alles immer auf enge Freunde, Hannes. Das darfst du dir doch nicht verraten.
Auf Only. Aber,
Fans. Würdest du auch Instagram und sowas haben, wenn du kein Social Media Star wärst?
Ich bin ja kein Social Media Star. Ja,
doch, du bist schon erfolgreicher als 99% der anderen Leute. Das macht dich ja schon dann zu einem Sternchen. Oder
ach. Na, weiß nicht, nee. Aber trotzdem würde ich.
Also, ich meine, sorry, Axel Schulz stand letzte Woche in deinem Wohnzimmer. Am Wochenende kommt Johann Lafer. Der kommt ja nicht, weil er einfach sagt, das sind ja nette Instagram-Jungs. Das macht er schon, weil ihr auch eine gewisse Relevanz habt. Das heißt, eigentlich kann man ja schon auch sagen, ihr seid da in dem, auch im Barbecue-Bereich oder im Social-Media-Bereich schon ein Sternchen.
Ich finde, man selber nimmt das immer nicht so wahr, ehrlich gesagt. Also, wir sind ja immer nur zu viert so unter uns und für uns ist immer so, auch wenn jemand wie du kommst, so wir denken immer so, oh krass, es gibt's doch gar nicht, der kommt vorbei. Wir freuen uns dann immer übelst und wissen selber immer gar nicht, denken immer so, Alter, krass, das kann doch gar nicht sein, dass diese Leute alle bei uns vorbeikommen. Mhm. Wieso? Weil man selber hat, oder wir haben so wenig sonst außerhalb mit anderen YouTubern so zu tun. Ich meine, du bist eigentlich einer der Ersten, die jetzt mal hier bei uns im Büro sind, oder? War schon mal ein anderer YouTuber bei uns?
Was ich damit sagen will,
wir haben gar keinen Referenzrahmen. Also wir haben keinen Referenzrahmen. Wir haben niemanden außer uns vier, mit denen wir über Dinge reden können. Und dann ist es immer so, dass wir halt sagen, wir freuen uns jeden Tag, dass wir das machen dürfen, dass wir hier im Büro sitzen. Mhm. Und darüber reden wir auch häufiger, dass wir sagen, ey, so krass, dass wir dieses erlebt haben oder dass wir, keine Ahnung, es gibt ein neues Grillgerät, boah krass, wir haben das schon bevor es veröffentlicht ist und so und freuen uns da, aber wir nehmen uns selber nicht so, ja, ey, das finde ich total geil, was du machst, hätte ich auch übelst Bock drauf.
Ihr habt doch einen Truck da stehen, dann ladet mal ein, noch Auto da hinterher und dann schreibt einfach mal ein paar Leute an, die ihr sowieso schon kennt. Und da wird man meistens dann Leute auch nochmal kennenlernen, die man noch nicht kennt, weil es super oft so, habe ich auch bei unserer Tour gemerkt, da war es, wir wollen jetzt nach Stuttgart fahren und da mit Sascha was drehen, also unsympathisch. Ja. Und Sascha hat mir direkt geschrieben, so, yo, hyper gerne, soll ich noch Tim mitnehmen? Also geil. Gabel. Und da habe ich gesagt, cool, ja, Tim kenne ich überhaupt nicht, ja, let's go. So,
aber ne? Das
und dann hat man irgendwie schon jemanden wieder kennengelernt, der in seinem eigenen Dunstkreis ist und ich meine, ihr kennt ja auch viele Leute. Und auch vielleicht noch darüber hinaus kann man dann ja auch einfach nochmal anfragen, ne? Also auch mal nur in unserer Welt, also nur über Social Media, weil diese Leute sind ja, wenn du einen blauen Haken hast, habt ihr ja relativ empfänglich, auch dann, weil die sehen es dann direkt in den Nachrichten, das ist so ein, okay, ah, die machen auch was, okay, cool. Und wen gibt's denn da überhaupt? Und das mal redaktionell aufzubereiten und zu sagen so, hey, das sind Leute, die finde ich cool, Fragen kostet wirklich gar nichts und die meisten antworten dann halt auch. Eigentlich immer, ne? Also ich habe ich würde immer sagen, 98% der Leute, wenn man sie was fragt, wenn es um Drehen geht, sagen ja.
Also wir haben gestern ganz kurz auch schon mal drüber geredet, ne? Ich finde, wir also das, auch das fällt uns manchmal ein bisschen schwer, weil wir schreiben ja dann immer nur Leute an, mit denen wir wirklich auch Bock haben, irgendwie, weil wir die irgendwie cool finden.
Alles andere
wir wollen
macht
aber,
im Übrigen auch wenig
Sinn. Ich meine, so die Intention ist dann auch nicht unbedingt so, ey, wir wollen die jetzt anschreiben, weil wir wollen irgendwie die Reichweite kombinieren oder sonst was, sondern das ist dann meistens wirklich so, dass wir einfach nur Bock auf die Leute haben und dann hat man aber selber beim Schreiben immer das Gefühl und denkt so, oh, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass wir nur irgendwie Reichweite oder so abgreifen wollen, weil es ist so, weil uns das meistens es ist eher zweitrangig, sage ich mal.
Ja, ja, klar.
Sondern, und dann, ich weiß nicht, das ist irgendwie, haben wir das nicht so, noch also, nicht so richtig drauf.
Ich glaube aber eher noch so, dass auch schon, weil ihr jetzt auch sagt, ihr macht das zu lange, dass eher noch so ein bisschen alte Denke, was ich jetzt mitbekommen habe bei vielen anderen, ist es ja wirklich so, auch Verlinkungen oder Videos mit anderen, das bringt es ja einfach nicht mehr so wie früher. So, inzwischen
ist, stimmt,
es,
ja.
ist es viel, viel wichtiger, dass dein Solo-Content und eigener Content gut funktioniert, polarisiert, gut geklickt wird, vom Algorithmus präferiert wird und so whatsoever. Und das gar nicht mehr so viel bringt, dass du dich dann, ich sag mal, schmücken würdest mit auch bekannten Promis XYZ. Ja. So, das funktioniert eher unter uns Influencern nicht mehr so, aber außerhalb halt noch besser. Wenn es bei euch Lava steht,
ja.
Dann ist es halt eigentlich besser, höchstwahrscheinlich, als wenn wir ein Video machen, bin ich ganz ehrlich. Obwohl ja, ich eigentlich die Internetreichweite mitbringen würde, ist es trotzdem ein anderer Überschnitt auch fürs System, weil dann YouTube eher sagt so, okay, Sturmwaffel, ja, hat seine Sparte da, aber Lava ist ja voll krank. So was der da an Repertoire und Fernsehsendungen und Best-ofs und Schnitte hat, das wird ja deutlich mehr Stuff sein, als ich gemacht habe.
Kann sein. Ich glaube, beides hat. Beides ist...
Ja, sicherlich. Aber es ist nicht mehr so krass wie früher. Nee. Also ich meine, früher war es wirklich super extrem. Das kenne ich ja auch noch. Da war es halt wirklich... also erstmal Liken war ein ganz großes Thema damals. Ja. Da gab es immer die Like-Ketten. Das war ja in der Zeit, wo ich angefangen habe.
Was ist das denn?
Da haben YouTube-Netzwerke, ohne jetzt größere Namen zu nennen, haben diese Grauzone benutzt. Und wenn du dann bei denen, so haben die Leute auch angeworben, wenn du bei denen im Netzwerk bist, dann haben dich halt alle großen Kanäle nach und nach geliked und du hast auch Videos geliked, weil die Leute haben ja, wenn du in einem Netzwerk drin bist, Access auf deinen Channel. Das heißt, die können auch deinen Channel verwalten. Heißt, die können sich auch mit deinem Kanal einloggen und ein Video liken. Heißt, das ist alles im Hintergrund passiert. Und wenn du damals ein Video geliked hast, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es vielleicht noch nicht wissen, dann ist man in der Abo-Box von der Person, die das Video geliked hat, vorgeschlagen worden, beziehungsweise war direkt drin. Heißt, damals wurden alle Videos, wenn du was hochgeladen hast und du hast jemanden abonniert, direkt auf der Startseite ausgespielt. Das war dann die Abo-Box sozusagen. Du gehst auf YouTube, ich habe Dena abonniert, Dena lädt ein neues Video hoch, bam, da ist es. Heute ist es ja mit einer Startseite und dann noch Suggestions und dann noch Trends und dann noch empfohlene Videos. Da, bis ich da mal auf ein Video komme von euch, wenn ich euch abonniert habe, da vergeht ja ein Jahrzehnt.
Ich wollte gerade sagen, so, du siehst es teilweise ja gar nicht mehr.
Nein, gar nicht.
Also es ist fast und nicht mehr möglich.
Ich sage immer, 80% der Klicks, die ich auf meine Videos erhalte, wenn es gerade gut läuft, 80%
und das können wir alles,
80% ist immer empfohlenes Video. Angezeigtes Video
genau.
Oder empfohlenes Video. Ja. Und dann nur von Abonnenten ist 5%.
5% also,
meiner Klicks kommen durch Abonnements.
Nicht bedeutet auch, alle bitte abonnieren und natürlich die Glocke.
Ja aber es ist, es ist richtig krass, ich finde es total spannend, das jetzt uns auch darüber zu unterhalten. Denn zum einen dieses Name-Dropping, ich tauche jetzt bei dem im Video auf so, ja, früher hätte man gesagt, boah, krass, gleich kommt das Video online, gleich Shepherds, gleich kommen hier die Abos rein. Du merkst davon gar nichts mehr, man merkt null.
Und ich muss kurz reingrätschen, weil dann haben wir nur den Gedankenstrahl kurz zu Ende geführt. Damals gab es eben dann diese Like-Listen. Du bist dann in ein Netzwerk gekommen und dann haben die größten Influencer deine Videos geliked. Und wenn du dann in der Abo-Box warst, dann haben die Leute instant abonniert. Also siehe, bei mir pragmatisch dafür, das ist dieses Beispiel, ich habe Dena kennengelernt, waren abends mit dem Essen, wir haben uns übel gut verstanden und Felix hat abends meinen Kanal-Trailer geliked. Und ich hatte am nächsten Tag 10.000 Abonnenten mehr.
Krank.
Wow.
Ja, genau.
Abgefahren.
Und das war die Relation, über die wir geredet haben. Deswegen sind auch diese ganzen Leute damals alle gleichzeitig hochgeschossen, weil die halt immer gegenseitig ihre Videos alle geliked haben, unter Freunden sowieso. Und dann gab es halt Netzwerke und die haben es halt krank ausgenutzt, überall übrigens, nicht nur in Deutschland, weil die dann gesagt haben, du kommst zu uns und dann hier Machinima oder IGN, wir liken mit unserem Hauptkanal, der 1 Million Abonnenten hat, während alle großen YouTuber nur 100.000 haben, wir liken dann eure Videos. Das heißt, das waren dann daily 5.000 Abos für alle. Deswegen gibt es auch noch diese alten Riesen-Influencer, die jetzt nicht mehr wachsen, weil die halt nur durch die Zeit einmal wum wum gemacht haben und dann war dieses System weg und dann wurde alles.
Aber krass, wie das ging. Ich weiß hier, der Felix ist ja auch damals auch mit Unge zusammen und diese Longboard-Tour-Geschichte. Wer war da noch mit?
Julian Bam.
Julian Bam, genau. Ja. Die sind doch alle auch gleichzeitig. Wusch.
Ja, das war so, genau auch, genau auch noch so diese Zeit. Ja, aber ja. Da war schon nicht mehr, da ging's liken, ging schon nicht mehr während der Longboard-Tour. Ich weiß halt, also das war halt, nachdem ich Felix auch schon kennengelernt hatte, das war dann die Zeit, wo Verlinkungen und Projekte so mega viel gebracht haben. Das ist halt auch immer noch so ein bisschen alte Denke. Also eigentlich hat sich YouTube schon so entwickelt, dass jeder, der jetzt auch zuhört, schon die Chance hat, also jetzt gerade die beste Chance hat, mit einer eigenen guten Idee am erfolgreichsten zu werden. Ja. Du bist jetzt gerade, Standpunkt 2021, wenn wir das jetzt aufnehmen, gerade Oktober 2021, in der besten Position seit jeher,
einen neuen Kanal
zu starten und durchzustarten. Das also wenn jemand fragt, wann, dann jetzt. Mhm. Seit 2 Jahren ist die beste Zeit dafür.
Ah. Man sieht es aber auch.
Ich wollte mal kurz ausholen.
Sorry.
Ja. Wir hatten uns eben, ich weiß nicht, was ich eben sagen wollte. Da
Social Media mit anderen Leuten schmücken.
Genau. Früher hat das geklappt. Wir waren ja nun bei 3 verschiedenen Camps. Vor Rockcamp haben wir uns ja das erste Mal live getroffen. Wir waren beim Angelcamp 1, wir waren beim Mittelaltercamp. Das macht immer übelst viel Spaß. Und wir kriegen immer die gleichen Fragen. Ey, muss doch krass sein. Doch bestimmt übelst viele Abonnenten, Follower bei Insta und so. Du merkst davon gar nichts. Da passiert nichts. Gleiche gilt ZDF Fernsehgarten. Da gucken Millionen von Menschen
zu. 3, irgendwas
Millionen. Und jetzt könnte man meinen, ja, aber das ist ja gar nicht eure Zielgruppe. Doch, Fernsehgarten ist unsere Zielgruppe. Wir haben viele ältere Zuschauer, weil das Grillen ist ein Thema, was eben den 40-Jährigen nicht interessiert.
Papas.
Ja, und merkst gar nichts. Also von den Sachen merkst du gar nichts mehr heutzutage. Du merkst eher was, wenn du ein wirklich krasses Video hast, wo du zufällig auch noch irgendwie Google getriggert hast und Google sagt, ich schlage dich vor, dann hast du nämlich auch 80% Empfehlung, 70% ohne Abo oder 80% Nutzer ohne Abo, das haben wir dann auch. Die Watchtime geht dann immer runter, wenn das so viel vorgeschlagen wird, aber dafür hast du viele Klicks und so weiter. Es wird bei dir genau das gleiche sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, doch neue Kanäle, das sehen wir nämlich auch jetzt in unserer Bubble. Ganz tolles Wort heutzutage. Mhm. In unserer Blase, so im Grillen. Übrigens, Alex, wir hatten schon mal einen YouTuber hier, nämlich Jörn, Barbecue aus
Rheinland. Ach ja, natürlich. Ja, klar.
Grillkollege von uns, der hat auch so über 200.000 Abonnenten, auch Barbecue-Kanal.
Ja, wir haben mehrere hier gehabt. Ich bin auch, gut, egal.
Also, sei es drum, Fakt ist, die neuen Grillkanäle.
Unangenehm, Entschuldigung an alle, die hier waren, wo ich das jetzt gesagt habe.
Du zählst sie gleich nochmal auf.
Ja.
Ich sehe das rote Gesicht, herrlich. Herrlich. Die neuen Grillkanäle, die jetzt so in den letztes Jahr angefangen haben und auch dieses Jahr, siehst du, dass die deutlich stärker wachsen.
Krass,
es sind neue Kanäle dabei, die auch deutlich schneller wachsen als die alten Kanäle wie wir oder Jörn oder Klaus Grillt auch. Ich habe immer das Gefühl, dass wir sozusagen die Masse, ich meine, Deutschland ist ein Grillland. Wir haben mit den stärksten Umsatz im Grill- und Barbecue-Bereich neben den USA. Trotzdem glaube ich, dass wir noch nicht das große YouTube-Land sind, die sich die Grills leisten können und kaufen können, diese teuren Geräte auch. Davon gucken viele noch nicht YouTube und sind in diesem ganzen Thema noch nicht so drin, glaube ich.
Das kommt
aber. Weil gefühlt haben wir so, die Zielgruppe ist da, ist eine Nische, aber wir haben nicht die Chancen, so wie bei dir oder bei Gaming, was viel größer ist, durch ein paar Sachen auf einmal richtig Vollgas, so mal auf einmal hast du 170, dann hast du auf einmal 300 und plötzlich hast du 1 Million Abonnenten. Ich glaube, die Chance gibt's einfach in diesem Grillsegment nicht, sei denn man macht englischsprachigen Content.
Ich glaube, es kommt langsam. Also es ist halt alles so, ihr seid immer oben an der Peak-Grenze mit dabei und
genau, das glaube ich
einfach immer wichtig weiterzumachen, weil das wird sich so ein bisschen generell rumschiften, auch im Kochbereich generell. Also das ist ja auch diese Absurdität, dass Kochen erst seit 2 Jahren wirklich ein größeres Thema wird auf YouTube, obwohl alle Leute
in Deutschland
3-mal am Tag eigentlich irgendwie was fressen.
Nicht nur in Deutschland,
das
in
den halt einfach so, Ländern. Das ist halt so, Gaming macht eine kleine Gruppe von Leuten, also auch viele Millionen Menschen. In Bayern ist Gaming Kulturgut, aber es ist halt also wirklich so. Und
wie das ist Kulturgut?
Ja, Computerspiele sind Kulturgut in Bayern, schon seit ein paar Jahren. So, aber ne, aber selbst dennoch ist es Leute, die nichts damit zu tun haben, die essen trotzdem, ne? Und natürlich hat die Oma vielleicht nicht den besten Zugang zu einem YouTube-Kanal, aber selbst die kriegt's mal von den Enkeln dann eingerichtet, wenn man einen mit Kochen, Grillen oder sonst was assoziiert. Und es ist ja der einfachste, kostenloseste Weg, den man inzwischen hat, um sich auch Daten in sein Hirn zu schaffeln, wie ich besser kochen kann, genau, was nachmachen kann und. Aber das ist auch die wichtige Unterscheidung, die ich inzwischen treffe. Ich würde auch immer sagen, ich hatte damals Leute, die meine Videos geguckt haben, waren meine Fans. Und ich würde jetzt sagen, Leute, die meine Videos gucken, sind meine Zuschauer.
Ja.
Und ganz kleiner Teil sind noch Fans.
Ja, genau. Ja, also das war übrigens, hatte ich mir
deutlich,
aufgeschrieben.
Genau, deutliche Unterscheidung.
Wir sind relativ stark vom Haupt, von der eigentlichen Frage von Alex, ups, wie bist du vom Gaming zum Kochen gekommen? Ja. Haben wir, sage ich mal, einen Umweg?
Na gut, aber beantwortet wurde
wir haben so den direkten
immer,
Weg.
Das ist aber immer so down the rabbit hole, weil nur genau, dann macht Spaß.
Also im Prinzip, jetzt haben wir es ja auch erfasst, so bist du zum Kochen gekommen, weil eigentlich ist kurz, Gaming war für dich so, du wolltest es wieder als Hobby haben, um richtig, Energie zu tanken.
Bist und
so
zu kommen. Kochen war tatsächlich, ich habe ja viele Sachen ausprobiert, ich habe auch ganz viele Challenge-Formate dann gemacht und einfach so Real-Life-Content, einfach ein übliches YouTube-Video, wo ich wusste, es ist jetzt kein inhaltliches, künstlerisches Meisterwerk, das will ich aber auch gar nicht, sondern ich will einfach mich mal ein bisschen ummodeln, weil man kennt mich schon und ich glaube, wenn ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, wollte ich jetzt nicht machen, aber Musik beispielsweise machen würde und dann voll künstlerisch reinhauen würde und viel weniger Content, dann wäre es auch nicht das, was ich jetzt bin, sondern ich bin halt immer noch Influencer, ne? Mhm. Und ich bin mir auch dessen schon bewusst, was das auch manchmal inhaltlich bedeutet für Leute, die vielleicht einen größeren Anspruch haben wollen, wo ich dann immer sage, ja, wenn ihr es ein bisschen intensiver haben wollt, mich intensiver haben wollt, dann hört man scheiß Podcast, dann tauchen wir auch gerne auch meinen Themen ein, aber ich werde jetzt nicht...
Wie heißt der Podcast? Weil wir haben ja quasi die Zielgruppe an der Strippe jetzt.
Freddys große Show ist bei mir, ja. Jede Woche andere suchen. Gäste.
Wo gibt es denn überall zu hören?
Überall. Perfekt. Auf dieser.
Auch, sind wir auch auf dieser eigentlich, Hannes?
Weiß ich nicht.
Also, das müsste ja wirklich Julian nicht sein. Fragen. Also zahlenmäßig lohnt sich gar nicht.
Ich habe früher habe ich dieser Premium gehabt, weil das bei meinem Handyvertrag einer großen Handyfirma, die mit Phone endet.
Kenn ich iPhone? Nicht. Nein.
Ich wollte, jetzt habe ich dich unterbrochen, es tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war. Das Übliche.
Du hast gerade von deinem Podcast als
genau, also deswegen, ich finde immer bei YouTube-Videos schon klar zu sagen, ich weiß schon, wo da die Reise hingeht und das wird immer sein eigenes Metier bleiben. Das ist mir auch schon durchaus bewusst, weil die Kritik neben Mama nicht so viel Abo-Werbung nervt voll, die Kritik kriege ich am meisten. Das ist halt so, da will ich mir Twitch angucken oder Podcast ist ja viel intensiver. Und auf dem YouTube-Kanal ist halt kurz, schnell, hahaha, pipikaka, so, I get it, richtig, ne? Ja, so, ja. Also, so, dann verpacken wir es schön, so wie die Plattform das will, weil ansonsten gehen wir zu Vimeo. So, wenn ihr jetzt einen halben Spielfilm sehen wollt. Kannst du natürlich auch auf YouTube machen, aber ja. ich bin da immer schon sehr bedacht.
Ja, YouTube ist ja auch tatsächlich schwierig, so Videolänge, ne? Ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Ich weiß, hier, wo du bist ja demnächst in Stuttgart bei Sascha, bei uns im Patch TV, jedes Video von ihm hat nach einem Tag 1 Million Aufrufe.
Ja.
So, und er macht ja, aber gut,
der
auch,
kauft natürlich ja, aber auch.
Er kauft die ja alle ein. Hat er uns im Vertrauen.
Also
nee, hat er uns im Vertrauen schon bei den Camps.
Für alle, die Ironie jetzt nicht verstehen.
Ja, ja.
Genau.
Naja, er kauft die immer noch ein.
Es gab einen kleinen Beef auf YouTube. Das ist natürlich ironisch gemeint für alle, die das nicht mitbekommen.
Ach so, haben. Nee. Er hat das von mir ja wirklich gesagt. Nein,
wir haben nur mit Augen gezwinkert. Ihr konntet es nicht sehen. Ja.
Nein, natürlich nicht. Aber der macht halt so kurze Videos, ne? Immer viel geckig, kurz und in 2,5-3 Minuten hast du das Ding hinter dir, hast hoffentlich 5-6 Mal gelacht und freust dich aufs nächste Video.
Ja.
Und ein Kochvideo ist ja anders. So, du kannst ein Kochvideo auch
aber
ganz...
Aber wer legt das fest? Warum muss ein Kochvideo anders sein?
Das legt niemand fest, aber ich sag mal so, von der Sache her willst du ja mehrere Dinge erreichen. Du willst die Leute unterhalten, im Idealfall.
Geht das nicht in 6 Minuten?
Das geht in 6 Minuten, auf jeden Fall. Keine Frage. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, die du kochen kannst. Du kannst, sag ich mal, ein Schnitzel panieren, in eine Pfanne hauen und dazu Kartoffelpüree machen. Das kriege ich auch in 3 Minuten, sag ich mal, runtergedreht von der Theorie her. Oder geschnitten. Du kannst aber auch ein Video machen, wo du ein 3-Gänge-Menü machst. So. Mhm. Und das ganz kurz zu fassen geht auch. Allerdings haben wir immer so diesen Twist, wir wollen den Zuschauer so aus dem Video entlassen, dass der es wirklich auch nachgrillen möchte, keine Fragen mehr hat.
Ja,
sorry, wie mache ich das jetzt hier? Weil deswegen zeigen wir das. Mhm. Wenn du es gesehen hast, die Technik gesehen hast, dann verstehst du es aus meiner Sicht am besten.
Ja.
Und da ist natürlich immer der Twist zwischen, du willst es ausführlich zeigen und auch erklären irgendwie, gleichzeitig unterhalten und willst nicht jedes Mal einen Blockbuster von einer halben Stunde raushauen. Machen wir nicht, wir liegen immer so zwischen 8 und 15 Minuten. Aber bei einem 15-Minuten-Video, du wirst es auch kennen, Zuschauerbindung, du hast eine Watchtime, die ist 50% vielleicht.
Ich finde immer, wenn es längere Videos sind, haben Leute meistens sogar mehr Bock. Wir haben mal eine ganze Zeit lang gemacht, ich glaube 2019 auch, da lief es fast noch mit am besten in der Kochzeit, muss ich sagen. Also Corona hat uns da auch nur so halb in die Hände gespielt, weil Leute mehr zu Hause waren. Ging so beim Kochen am Anfang voll und am Ende geht so. Aber ich weiß, 2019 haben wir auf jeden Fall immer mal wieder größere Brecher gemacht, auch so eine halbe Stunde, 40 Minuten noch manchmal.
Echt?
Und es lief deutlich besser als kurze Videos.
Krass.
Ja, also ich glaube auch, das Ausführlichste X-Man schon richtig. Wo ich aber nochmal die Unterscheidung zwischen unser beider Content treffen würde, ist, da habe ich gestern auch schon, ich weiß gar nicht mehr.
Bei dir im Video gesagt. Hm?
Genau, also die Unterscheidung, oder kurz bevor wir gedreht haben, oder die ich immer noch machen würde, ist, ich mache zuerst immer Entertainment, wenn ich ein Video mache, und dann nebenbei ist Kochen. Das ist, Kochen ist meine B-Seite.
Ja.
Und ich finde, bei euch ist es schon ganz natürlich, und auch bei fast allen anderen Kochkanälen in Deutschland ist es schon immer so, es kommt erst das Kochen.
Ja.
Und dann wird die Unterhaltung drunter gesetzt. So, ich lockere jetzt das Kochvideo auf, dadurch, dass ich unterhalte.
Ja.
Durch lustig, vorbereitete Sachen, gute Qualität, whatever, ne? So, da definiert ja der Zuschauer selber, was ihn unterhält. Ja. Aber das ist halt so das Ding da, das machen auch weniger Leute, dass man halt wirklich sagt, erst Entertainment, dann Kochen, sondern ist mehr Kochen, dann Entertainment.
Ja, bei uns ist das auch aus der Story sowas. Wir haben mal ein paar Videos gemacht, so unabsichtlich, Extra-Mehl, weiß nicht, ob es dir was sagt, ist ein Video von uns, dass wenn du bei YouTube Extra-Mehl eingibst, den Begriff gibst du nicht, findest du unser Video. Da haben wir versucht, Burgerbrötchen zu backen und haben das Video abgebrochen, aber hochgestellt, weil wir haben uns totgelacht, wir haben selten so gelacht, Tränen in den Augen. Julian hatte irgendwann Teighandschuhe und hätte theoretisch so seine Hände in den Ofen legen müssen, um die Teighandschuhe zu backen, das war herrlich. Und wir haben auch mal eine Zeit lang gedacht, wir machen mal mehr Fokus auf dieses Entertainment, aber das ging nicht mehr oder das klappte bei uns, kam das nicht mehr gut an, so noch mehr in Richtung Entertainment zu gehen. Ich glaube, was einfach auch daran liegt, dass wir uns natürlich über Jahre schon Zuschauer aufgebaut haben, die eben die es gut finden, dass die das Schritt für Schritt sehen und eben dann nicht mehr geil finden, wenn es, sag ich mal, noch mehr in Anführungsstrichen veralbert wird oder ins...
Klar,
ne?
Klar.
Also,
wobei wir da auch Twitch entdeckt haben für uns. Ne?
Muss man sagen. Das da stimmt, muss man sagen, da ist das ist anders.
Fokus sehr auf Entertainment und natürlich auch auf dem Rezept, aber da ist es ein bisschen andersrum. Also da man sieht das allein schon an der Beleuchtung. Die Beleuchtung ist eine andere auch beim Twitch-Stream als in einem YouTube-Video. Im YouTube-Video ist einfach eher neutral alles. Und bei Twitch ist schon sehr auf Show und Entertainment und wir wollen uns mit den Zuschauern austauschen und die unterhalten. Da ist schon der Fokus ein anderer auf jeden Fall.
Das ist auch das Live-Format, das bringt das irgendwie mit, finde ich.
Jeden Mittwoch um 18 Uhr. Du übrigens auch, ne? Kann man auch mal reingucken.
Ich sag's auch immer so, aber es stimmt jetzt halt schon nicht, ne? Also Twitch ist bei mir, ich sage immer, Twitch ist meine Therapiestunde. Ist halt wirklich so, ich habe halt wirklich so einen schönen inneren Kern mir daran gezüchtet, so sind auch jetzt, also ich bin auf Twitch jetzt auch nicht mehr riesig so, also wenn es mal gut läuft bei größeren Events sind so halt mal 1000 Leute, was schon super ist, finde ich immer, aber ansonsten habe ich eigentlich so meinen harten Kern mit so 400 bis 600 Zuschauern, egal was ich mache.
Ja.
Und das ist halt super angenehm, weil ich habe immer die gleichen Leute da. Und die wissen auch alles und ich sag immer, Twitch weiß es zuerst, weil das ist so meine...
So Podcast und Twitch.
Podcast eher weniger, weil es auch schon showig bei uns geworden ist, aber bei Twitch ist es halt wirklich so, bei mir ist es so ausklingen. So, ich setze mich dann einfach hin abends, ich habe ein bisschen Programm, aber alles sehr loosely und das habe ich auch immer weiter aufgeweicht. Ich habe wieder bei Corona-Start, wie alle, letztes Jahr März angefangen und habe dann halt gemerkt, so, okay, jetzt hast du irgendwie jeden Tag noch ein Programm und machst so 8 Stunden gerade, weil März saß ich nur zu Hause, weil wir kamen gerade aus Brüssel für einen Videodreh und dann sind wir nach Brüssel gefahren mit einen in München hat Corona, lull. Und dann haben wir noch auf der Hinfahrt gesagt, so ja, die kam gerade aus China und das ist ja, dann hat die das in München. Wo ist schon München?
Wir sind ja in NRW.
Wir waren 4 Tage in Brüssel. Sind zurückgekommen und eine halbe Stunde, nachdem wir die Grenze überquert hatten, wurde die Grenze nach Brüssel geschlossen, sodass du nicht mehr ausreisen konntest und erstmal da bleiben musstest.
Oder hat's
bis das geklärt wäre. Richtig, genau. Die standen schon da, als wir die Grenze überfahren haben und haben gedingst. Und wir haben auf dem Hinweg gesagt, Mann, uns würde eine Pause mal gut tun, so 2 Wochen zu Hause hocken oder so. Haha.
Haben
wir
das?
Nee. Also, okay. Aber wir waren natürlich dann total verunsichert,
ja,
weil wir waren halt, wie man in den Videos in Brüssel sieht, da war halt gar keine Sense of Urgency. Ja. Ist ja auch nur Brüssel, was ist da schon Wichtiges, ne? EU-Parlament, bringt ja eh nichts. So. Nee, aber Stadt natürlich vollkommen overcrowded. Wir waren jeden Tag in Restaurants irgendwie essen, in allen möglichen Läden.
Ja.
Wir standen irgendwie mal aus Spaß in so einem kleinen Musikeingangsbereich, wo 1000 Leute irgendwie waren. Also wir waren schon in the gist of it, ne? Und dann habe ich halt meinen Leuten gesagt, so irgendwie hat keiner gerade Informationen, weil er vor 4 Tagen halt noch in München war. Und irgendwie ist es halt super super Hyper-AIDS gerade, so gefühlt, und alle ja. sterben direkt, wenn du es kriegst, so, weil vollkommen viele Informationen,
ja.
du konntest das ja gar nicht auswerten.
Nee, man wusste ja gar nicht,
was richtig, los und dann kommt Mama Merkel und macht eine 2-Stunden-Ansprache und denkst dir so, du musst Essen bunkern, was passiert denn jetzt gerade, ey? Mhm. So, und dann habe ich halt zu allen gesagt, so, okay, Auszeit, alle von uns bleiben erstmal zu Hause, weil du konntest dich noch nicht testen lassen, ging natürlich nicht, weil vor 5 Tagen war es ja noch nur in München, also Schnelltests oder generell PCR-Tests,
gar keine Chance. Ich sagen,
und dann habe ich halt 30 Tage nur zu Hause gehockt, das heißt, konnte nicht drehen, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich hole jetzt meinen Rechner aus dem Büro, ich stream wieder zu Hause, und dann habe ich angefangen und war so, okay, 8 Stunden am Tag Animal Crossing gestreamt. Oder halt 12 Stunden, also vollkommen reingesuchtet, und dann direkt wieder gemerkt, nach 3 Wochen Streaming, das ist ja mega anstrengend. Wow, ey, Mann, geht's mir schlecht gerade.
So, krass.
Und dann habe ich halt ein bisschen lockereres Programm gemacht, habe noch im Büro angefangen zu streamen, habe gemerkt, oh mein Gott, Twitch-Stream ist halt so Jogginghose, wenn ich Bock habe. Nicht Büro und Lichter und machen und tun und ein Set bauen. Was für eine gekünstelte Scheiße, klappt auf Twitch einfach nicht. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mein damaliges Gaming-Zimmer ist jetzt mein Podcast-Studio im Büro. Also alles vernünftig wiederverwertet, auch an Schallisolierung und sonst was. Das habe ich aber alles mit nach Hause genommen und habe mir zu Hause halt irgendwie mein Zimmerchen da richtig nochmal komplett ausgeräumt, neu aufbereitet, extra Möbel machen lassen, damit das alles schön aussieht vom Schreinerkollegen, und habe das jetzt alles schön hergerichtet, und fühle mich auch da krank wohl, muss ich sagen. Zu Hause streamen ist einfach 10 von 10.
Das ist überragend. Aber krass, wir haben übrigens damals sage ich jetzt, vor 1,5 Jahren, muss so gewesen sein, als ihr in Brüssel wart, wären wir in San Sebastian normal gewesen, in Spanien, eine Foodreise, also so ein
Food-Festival.
5 Tage Foodreise. Nee, da ist so, San Sebastian ist Spaniens Hauptstadt, was Essen angeht.
Ja, genau, das, und da ist so ein Food-Festival immer.
Ja, da wurde ich letztens so eingeladen. Das wäre da nicht gewesen, aber wir haben schon zig Restaurants gebucht, die geilsten Dinger, da wäre auch echt viel Geld so irgendwie schon vorbezahlt. Und dann hieß es auf einmal, dass Covid in München angekommen ist, dann war es auf einmal in der Mitte, dann waren in Hannover die ersten Fälle, dann ging es in Spanien los, dass da in Madrid schon richtig Tabula Rasa war, richtig Achterbahn, ne?
Haben wir auch gesagt.
Und dann haben wir nämlich für uns entschlossen, wir canceln das, wir fliegen da nicht hin. Was ist, wenn die Grenzen schließen, wir nicht mehr rauskommen? Weil es, ich glaube, das mit Brüssel war ein bisschen vor Spanien, ich weiß nicht mehr, kann man ja nachlesen. Irgendwo war es schon so. Dann haben wir es abgesagt, haben natürlich das Geld zu 90% nicht wiederbekommen, es war weg. So, ist verbrannt gewesen, okay. Aber die Entscheidung war richtig, denn wir wären an einem Sonntag oder einem Montag, glaube ich, zurückgekommen. Samstags wurden die Grenzen dicht gemacht und die Leute kamen aus Spanien nicht mehr raus. Und dann hätten wir nämlich die Arschkarte gehabt.
Ja.
Das war schon, dass das so, wie das so geklappt hat.
Ne? Das hat ist erst so hoch eskaliert und jetzt sind alle so,
Ja gut, jetzt sind wir...
Gibt es ja auch Impfstoff und so.
Ich wollte gerade sagen...
Das ist schon eine andere Situation.
Ja, aber trotzdem, also Impfstoff ist halt trotzdem, ne, du kannst immer noch bekommen, du kannst auch immer noch einen schweren Verlauf haben, ist halt nur, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Und du kannst auch immer noch Leute anstecken. Also das muss ich auch immer dazu sagen, einfach eine kostenlose, großflächige Teststrategie wäre immer noch seit letztem Jahr März, was alle fucking sagen, die beste Scheißstrategie, um einfach zu gucken, wer hat's. Bleiben wir mal kurz weg und dann ist das Thema am schnellsten durch. So, wie kriege ich alle Leute dazu, sich so schnell wie möglich zu testen lassen? Das wäre das A und O. Impfen natürlich auch, da ist ganz klar, aber können halt manche nicht, wollen halt manche nicht, aus welchen Beweggründen auch immer. Das heißt, wenn sie zumindest, und da ist der Großteil ja noch dabei, einem Test zustimmen, weiß zumindest, wer es hat und wer es nicht hat. Auch wer asymptomatisch ist und wer nicht.
Wir schließen die Corona-Debatte in dem Podcast jetzt ab. Wir haben schon so oft darüber gesprochen. Und ich meine, jeder hört täglich im Radio, was los ist. Wir müssen hier nicht drüber sprechen.
Ja.
Gibt es im Podcast einen
Einer der Sizzle Brothers ist Impfverweigerer. Ich sag nicht, wer. So, die Thema machen wir das mal
raus. Stimmt natürlich nicht.
Einer flippt richtig aus.
Ja.
Da stand ich so vor mir, war so, oh, Karl Lauterbach, Ex-Mensch, ey, Freddy, weißt du eigentlich, so, oh, was ist denn hier los?
Eine Scheibe. Ey, kennst du das von Domian?
Stopp mal, ich muss da ganz kurz einhaken. Sorry. Kannst du mir erzählen? Ich möchte, also jeder Zuhörer, jetzt kommt nämlich so ein Trick, weißt du, der kann ja mal in den Bewertungen und Rezensionen schreiben, wer der Verweigerer ist. Wir haben 591 Bewertungen. Schaffen wir die 600 nach diesem Sonntag bei Podcasts, bei
iTunes?
Bei iTunes.
4,9.
Kann man mal gucken, kann man bei mir auch gucken.
Ja, können wir gleich auch mal gucken.
Ja, guck mal rein. Ich habe noch nie geguckt, habe ich Rezension? Ich bin ja auch bei iTunes.
Garantiert hast du
Rezension. Sag nochmal den Namen.
Freddys große Show. Bestimmt Fertig nur Scheiße. Oh mein Gott, vielleicht will ich gar nicht gucken. Ich habe noch nie
geguckt. Ja, Alex, guck jetzt nicht rein. Wie viele Sterne?
Oh fuck. Oh fuck, oh nee.
Okay. Während Alex
gar
guckt,
keine Bewertung.
Während Alex guckt,
ich habe... Oh doch, 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 5 Sterne. Also wir haben 4,9 Sterne.
Ja, aber noch du wenige.
5 Sterne und du hast...
Eine Bewertung.
44 Bewertungen.
What? So Richtig viele? Geil.
Sterne, 5,9.
Ja? Was schreiben die Leute?
Einer schreibt...
Junge! Okay, danke für die Lautstärke. Ich denke, jeder hat jetzt ein Gehör.
Wir gucken mal nochmal. So, dann
jetzt.
Überschrift ist sehr angenehm. Habe einige Podcasts abonniert und habe diesen gleich mit in die Favoriten aufgenommen. Den Podcast mit Jodi. Mhm. Was ist richtig?
Jodel.
Jodel. Fand ich sehr angenehm. Grüße gehen raus. Okay. Ja, also alles positive Bewertung.
An der Stelle möchte ich meine Gratulation
aussprechen. So ein geiler Podcast. Ausbrechen. Wie oft kommt der? Mach mal mit Palle und Monte und Felix und so weiter.
Ja, okay.
Die feiern deinen Humor. Ey, das ist ein guter Podcast. Ich will also auch in unserer Community, ihr seid ja quasi, ne, wenn ihr jetzt gerade auf der Autofahrt seid und ihr euch denkt, ey Mensch, noch 200 Kilometer haben wir vor uns und jetzt, ich habe ja schon logischerweise alle Nice to Meet You Podcasts durchgesuchtet. Ich hätte da eine Idee, was man hören könnte noch.
Joe Rogan Experience. Fantastisch. So 4 bis 5 Mal die Woche kommen Podcasts, alle 4 Stunden lang.
Echt?
Ja, größter Podcast der Welt, ne, Joe Rogan.
Ja.
Ja, 4 Folgen die Woche.
Oha.
Der Mann macht viel. Also das Einzige, was ich mir...
dann hat er ja das Problem, dass wenn er redet, wenn er einfach nur sich mit jemandem unterhält, muss er ja schon denken, fuck nee, ich mach jetzt Aufnahmegerät an, sonst ist es verschwendete Zeit. Content. Der rennt immer rum zum Nachbarn, Aufnahmegerät
an. Ja.
Grüß dich, Peter.
Nee, das macht er ja nicht mit jedermann. Das ja, habt ihr mal reingehört,
Joe? Nee, kenn ich nicht.
Das ist richtig crazy. Also da bin ich auch echt drauf kleben geblieben, muss ich sagen. Also ich
Englisch,
bin da,
oder?
Ich bin da weit weg davon, jede These da zu unterstützen für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht denken, oh Gott, Alter, wie kannst du denn Joe Rogan hören? Weil viele sind da schon sehr, ist halt MMA-Kommentator.
Ah, okay.
So, ne? Mhm. Und halt Muscle Meatman, so, aber das ist halt schon sehr interessant. Da geht's halt von Amis halt Demokraten bis hin zu Republikanern, geht viel um Kiffen, geht um sinneserweiternde Drogen, geht viel um Medizin, halt alles, ne? Aber halt nur mit super interessanten Leuten, aber halt auch super kritischen Leuten. Mhm. So Alex Jones kennt ihr vielleicht, nee. Der diese...
Die Zum Herz wissen Sie, übelst ungebildet.
Nee, aber Infowars habt ihr vielleicht mal gesehen. Das ist immer der etwas korpulentere Typ, der da in so einem Studio saß und rumgeschrien hat, so das Wasser macht die Frösche schwul und ist da total ausgeflippt und hat die krassesten, ist so ein Verschwörungstheoretiker halt.
Okay,
ne?
Okay. So, also aber einer, der auch an Reptiloiden glaubt.
Nee, nicht Reptiloiden, okay. Aber der ist halt so voll der abgespacede, kranke Motherfucker. So. Also okay. Und das ist so einer der Best Friends von dem und der macht dann okay. Schon mal so einen 4-Stunden-Podcast mit dem und da sitze ich halt auch und denke mir so einem Content und so einem Menschen, der hat mal gesagt, so ein Anschlag auf eine Schule, das sei ein Kinderschauspieler gewesen, das wäre gefaked. Ja. Also so einem kranken Bastard eine Plattform zu geben, da sitze ja. Ich natürlich da und denke mir immer so, okay, wow, da bin ich auch sehr, sehr kritisch, sitze dann aber schon da und denke mir immer so, okay, ich höre mir das jetzt einfach mal an. So, ja. Und sitzt dann da und lach eigentlich nur die ganze Zeit so wie der und denkt mir so, was für ein wahnsinniger Idiot.
Okay,
was für ein komplett wahnsinniger Idiot. Hat er sich wohl dann auch für entschuldigt, weil ich so, ist halt einfach nicht entschuldbar, ja. Dass du den Eltern, die ihre Kinder verloren ja. Haben, weil die erschossen worden sind, so bei einem, bei irgendwie so einem Schulamoklauf, dass du dann einfach sagst, so ja, so Schauspieleltern. So, what the fuck, Digga, da kannst du dich auch nicht mehr für entschuldigen, dann bist du einfach durch. Ne? Und das halt so, der ist halt viel in diesen
ganzen Wahnsinn, was das für kranke Menschen.
Also ja, ja, aber deswegen
jeden Tag wieder fast.
Der Joe Rogan, deswegen dachte ich, habt ihr da schon mal was von gehört, der hat ja diesen Exklusivdeal mit Spotify für über 200 Millionen unterschrieben.
Wow.
Ist nämlich auch okay. Der einzige Spotify-Podcast mit Videointegration. Das heißt, wenn ihr auf Spotify den Podcast anmacht, dann kriegt ihr bei Joe Rogan immer ein Video-Pop-Up noch.
Ach krass. 200 Millionen Dollar. Wie
ja,
viele Folgen halt, muss der die Woche machen?
Nee, der nicht Folge die Woche, der macht das ja gerne. Das ist ja das Einzige, was er macht, neben MMA kommentieren, weil er das liebt. Und der macht das halt schon seit 15 Jahren oder so, podcastet der. Und ist halt Comedian auch noch nebenbei, einer der erfolgreichsten in Amerika.
Na klar.
Ich kenne den auch nicht.
Er hat einfach alles gebucht.
Ich finde die Comedy-Sachen halt komplett scheiße auch von dem, muss ich sagen. Er sagt aber selber, er ist Comedian. Mhm. Und also ich finde es einfach nicht lustig, aber so ist halt Humor. Ist halt voll in dieser Kampfszene mit drin, ne? Und dann dieses Roundabout, so es gibt nichts, was zu kritisch ist, gefühlt, ist halt voll der interessante Ansatz. aber ist halt gerade heutzutage, wo Leute mehr denn je auf ihre Meinung beharren, gar nichts anderes mehr an sich ranlassen, halt natürlich super problematisch für rechts und für links, so, ne?
Dass sie dann halt sagen,
wie kannst du mit der reden, wie kannst du mit dem reden, das geht überhaupt nicht. Und der ist halt einfach so, ach so, ist mir ja scheißegal, ich rede mit wem ich möchte und wie ich möchte und höre mir halt die Sachen an und bild mir dann eine Meinung und lieg auch häufig falsch und dann entschuldige ich mich dafür, wenn ich falsch liege. Und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. Und da habe ich auch gesagt, daran auch so ein bisschen mein jetziger Podcast orientiert, weil ich gesagt habe, ich kenne so viele Leute, ich lerne so viele interessante Leute kennen, auch außerhalb von diesem Social-Media-Bereich, will auch mit denen reden und mit mal ein paar Leuten ein bisschen intensiver reden. Und bei mir wird es deswegen auch immer hyperlang. Also ich habe auch schon so ein fast drei Stunden Brett mal irgendwie rausgehauen.
Wie läuft bei dir ein Podcast ab? Also bereitest du dich darauf vor?
Kurz, sehr grob.
Okay, aber das heißt, du hast schon dann Gäste und eine Struktur, oder erklär mal, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt noch nie einen Podcast gehört habe, also, was erwartet mich dann?
Ich würde zum Beispiel einen Podcast mit euch jetzt machen, haben wir leider dieses Mal bei unserem Treffen jetzt keine Zeit mehr für, weil wir echt sehr aneinander getaktet sind. Dann würde ich jetzt erstmal nur ein bisschen in mich gehen, mach dann meistens Türe zu und mach so ein bisschen redaktionelle Arbeit so. Dann gucke ich meistens über einen YouTube-Kanal und ich mache neben, ich habe ja auch einen Videopodcast, also ist alles videobegleitet. Das heißt, auch auf YouTube kommt der, da ist auch die größte Zielgruppe, die dazuhört. Dann gibt es immer den Podcast jeden Mittwoch um 12 Uhr und ansonsten jeden Tag bis zum nächsten Mittwoch gibt es noch ein Snippet, also nochmal so ein kleines Best-of um halt einen Themenblock, um den es sich gedreht hat. Das heißt, ich arbeite eigentlich immer 6 Themen raus, die dann auch diese Snippets präsentieren sozusagen. Manchmal, also auch nicht in Vorbereitung mit den Gästen, sondern ich gehe das nochmal kurz mit den Leuten durch, bevor wir anfangen, weil ich häufig auch schon noch Sachen dabei hatte, wenn es ein bisschen kritischer wird, wo die dann gesagt haben, nee, möchte ich nicht.
Ja.
Das respektiere ich dann natürlich auch. Und dann mache ich es eigentlich so, wie ich das gerade mit euch mache. Ich probiere dann irgendein kleines Rabbit Hole zu finden und dann mit den Leuten da so runter zu klettern, so weit wie es geht, weil dann nimmst du die Leute auch immer mit in irgendwelche kleinen Löchlein, die vielleicht gar nicht kennen, weil man sonst zu oberflächlich bleibt. Und im Podcast ist halt das einzige Medium, wo du Zeit dafür hast, finde ich.
Ist so. Schneidest du die Podcasts oder lässt du es durchlaufen?
Direkt Uncut durchlaufen.
Ja, machen wir auch.
Ja. Ja, genau. Ist das Ehrlichste, was du machen kannst.
Hast du was war am Anfang, als wir gesagt haben, ey, bei uns läuft ein Podcast einfach nur, wir schnacken drauf los, hast du da gedacht, oh Gott, oder ist das auch was du so kennst?
Das ist ja bei dir im Prinzip
das Gleiche. Genau das Gleiche.
Na gut, aber du bereitest dich schon vor. Bei uns ist ja wirklich so, wir setzen uns hier hin, ne? Als ich mich hier hingesetzt habe, wusste ich noch nicht, was los ist.
Du hast ja aber trotzdem schon ein Stück weit eine Vorbereitung, weil du dich ja mit Freddy, mit dem Kanal Sturmwaffeln und so schon länger beschäftigt hast. Du hast ja auch schon viele Videos, Minecraft habt ihr euch gestern drüber unterhalten, so geguckt.
Richtig,
genau. Also du hast ja schon in dem Fall eine Beschäftigung. Es ist ja nicht so, dass hier jemand sitzt, den du jetzt vor 5 Minuten kennengelernt hast und gar nichts über ihn weißt, so.
Ja, das stimmt. Wobei, bei Varo, das war mir unangenehm, das wusste ich gar nicht, dass du da auch mit dabei warst. Ich habe nur einem Kanal das ja geguckt und auch nur, obwohl es gar nicht mein Thema war, ne?
Ja.
War gar nicht mein Thema und ich habe es komplett durchgesucht.
Aber genau das ist es. Also da, wo jetzt hier euer Zettelchen liegt, wo ihr Sachen aufschreibt während des Podcasts. Das
Beschwerde Sturmi.
Das mache ich einfach nur kurz davor und dann lese ich einmal, nicht mal vor, sondern ich gucke dann, wie es reinpasst oder ich erkenne meistens dann selber, wenn zum Beispiel irgendein Triggerwort kommt, sowas wie, ich will nochmal ein bisschen über eure zukünftigen Ziele kommen und dann labern wir einfach weg und sind dann von warum kein Gaming mehr zu Zuschauerbindung irgendwie gewandert und dann ist es halt und dann machst du halt einfach den Thomas Gottschalk und bist so, ja, Zuschauer in Zukunft, was können die denn dann erwarten von dir? Und dann sind wir im nächsten Thema. So, weißt du, dann kannst du dich da so...
Machst du Thomas Gottschalk, herrlich.
Mir ist noch gerade eine belanglose Frage, aber die interessiert mich tatsächlich.
Ja.
Und zwar, weil Hannes dich gerade einmal Freddy und einmal, Sturmi genannt hat. Wie wirst du am liebsten genannt? Wie wirst du grundsätzlich, gibt es so was, wo du sagst, ich werde lieber Sturmi oder lieber Freddy genannt oder ist das dir egal?
Gott.
Gott, ja, den Namen habe ich schon.
Das und Jesus. Ja, genau, ansonsten der Spanier, ja, Jesus.
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 Nee, Jesus. Freddy tatsächlich.
Freddy, okay, Freddy. Ja. Weil ich habe die ganze Zeit immer Sturmi gesagt. Aber
ich bin da sehr gleich. Also Sturmi ist genauso wie Freddy, ist alles so dran gewöhnt. Irgendwie Waffel sagt keiner. Es ist ganz weird. Nur ich glaube, so Sturmwaffel wird auch niemals jemand ausrufen.
Ja, Sturmwaffel, ey, grüß
dich. Weirder aber Name auch,
das
ne?
Das ist doch das ist
auch so ein bisschen
wie mit Sido irgendwie.
Wie ist denn der Name? Ja, okay.
Als Sido das erste Mal hier war, weil wir ihn das erste Mal getroffen haben,
das haben war wir auch ihn auch
erstmal gefragt, sollen wir dich Paul, Siggi oder Sido nennen? Weil er hat ja mehrere Rufe. Er heißt Paul, sein Rufname ist Siggi und die Fans rufen alle Sido, Sido. Mhm. So, und er hat es uns auch gesagt. Also am liebsten.
Wie ihr wollt.
Egal wie, aber
nennt die meisten Siggi. Genau, die meisten nennen ihn Siggi, hat er gesagt.
So, das fertig. Hat
ich
noch so
durchgezogen. Mhm. Ja, ich habe es bis heute nicht gerafft. Ich hatte das Gespräch mit ihm noch nicht. Das ist wirklich so unangenehm. Angecamp 2 war die ganze Zeit. Paul, Siggi, Sido. Herr Würdig. So, und die ganze Zeit so, der guckt mich so an, der so, ja, Sturmi, was möchtest du? Ich so, was mein ich jetzt? So, und dann immer so, möchtest du was essen, Paul? So, wenn dann ruhiger war. Ja. Und dann ist so, Siggi, was willst du drauf? Ja, jetzt leck mich doch am Arsch. So, die ganze, ich weiß ja, selber nicht. So, ja, und das hat irgendwann ist dann übergeleitet. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Irgendjemand kam dann die ganze Zeit und war so, wo ist denn Herr Würdig? So, und dann, dann ging das, und dann war ich so, oh nee, nicht noch einer. Oh Gott, ey.
Aber so ging es uns auch ein bisschen. Ja. Und dann, man will ja auch nichts falsch machen, weißt du? Weil man kennt sich ja nicht lange und so. Ja, und dann, ja, weißt du, so, wenn man jetzt einfach Paul sagt, findet er das gut oder doof und so. Ja. Und ich sag auch immer, jetzt seitdem er uns gesagt hat, er wird meistens Siggi genannt, und ich meine, ich kenne ihn ja auch von früher als Siggi, so als man noch gar kein, also als man einfach nur die Musik gehört hat.
Mhm. Oh, für was so steht Sido?
Super intelligentes Drogenopfer oder Scheiße in dein Ohr.
Sehr gut, ja.
Na, ich sag ja, man kennt es ja von früher
auch noch. Ja. Wie war das zweite?
Scheiße in dein Ohr. Das war immer so ein Satz, den er, wenn er so auch, so meine ich, wenn er freestylt, war das ein Satz, den konnte er immer raushauen.
Mhm. Sido, Scheiße in dein Ohr.
Na bitte. Ja, also super intelligentes Drogenopfer kannte ich auch.
Genau, genau.
Wie bist du zu deinem Namen gekommen?
Besoffen bei Rock am Ring.
Ja. Perfekt.
Ja, ich denke, ich brauche immer eine geilere Origin-Story. Das ist halt wirklich so, alle sind immer so, yo, und dann habe ich ein Kind in Afrika gerettet aus dem Fluss, weil ein Nilpferd das essen wollte. Und dann dachte ich mir, Dougie B, so, weißt du? Das ist also irgendwie ein bisschen, irgendwie haben die Leute immer so eine geilere Origin-Story. So, aber bei mir ist einfach wirklich, wir brauchen neue Namen zum Zocken, weil ich habe irgendwie so ganz weirde Zockernamen immer gehabt. Und dann habe ich halt mit einem Kollegen, hat es geregnet, Rock am Ring, so, wir waren Zelt offen, saßen mit dem Stuhl so unterm Pavillon halb. Und dann hat es halt gestürmt, so wie immer. Wir saßen halt jedes Jahr Rock am Ring, so 12 Jahre in Folge habe ich das immer gemacht mit Freunden halt und Family. Und dann ist irgendwann, hatten wir halt so Waffeln, kennst du ja, diese Plastik eingepackt.
Ja, diese belgischen.
Ja, genau. Und dann kam halt einfach ein Windstoß und dann hat irgendeiner meiner Kollegen halt ausgeschrien, so, ah, Sturmwaffel. So, und ich war so, oh, das ist dumm. Oh, das ist so dumm. Oh, das ist so dumm. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das macht gar keinen Sinn in der Verbindung miteinander. Ja. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich mich ab da an so genannt. Und habe dann irgendwann mal, halt, als ich studiert habe, hatte ich halt immer 4 Monate Semesterferien, um Praktikum zu machen. Aber ich habe 4 Jahre oder hätte 4 Jahre studieren müssen. Und hatte dann irgendwann mein Inlandspraktikum schon gemacht. Und hast ja trotzdem noch 3-mal Sommersemesterferien. Das heißt, in meinem zweiten Mal Sommerferien, 4 Monate, war ich so, was machst du denn jetzt?
Musstest du keine Klausuren schreiben?
Nee, ich habe meine Kurse immer so gewählt, dass ich nicht Klausuren, sondern Hausarbeiten schreiben konnte. Geil. Und das dann über den ganzen Sommer verteilt.
Bei mir war es im Studium immer so, Semesterferien, fuck, ich muss übelst viele Klausuren schreiben. Ich habe mich tierisch gefreut auf Semesterbeginn, weil dann konnte ich wieder zu Hause bleiben. Ich hatte keine Anwesenheitspflicht, ich war immer zu Hause, ich war nur zu Klausuren da.
Ja, genau das. Genau. Aber bei mir, ich konnte immer, dadurch, dass ich so Kultur und Medien studiert habe, war das halt immer, such dir die Kurse aus. Ja, und dann habe ich halt nie geguckt, um was es inhaltlich geht. Großer Fehler übrigens, würde ich nicht empfehlen. Ja. Sondern ich habe immer nur geguckt, Prüfungsleistung, Hausarbeit, ich
Perfekt, check.
So, welche Punkte brauche ich noch da? Ja, das Hausarbeit, ja, Medien, irgendwas, I don't give a fuck. So, ne? Und dann habe ich halt irgendwie immer wieder die gleiche Arbeit. Also, man muss auch sagen, es ist eigentlich schon eine Kunst gewesen, dass da niemand plagiatsmäßig, wir haben auch so eine Software natürlich in der Uni gehabt, dass das nicht angesprungen ist, weil ich habe schon immer ich hatte halt so ein Quellblatt. Ich bin halt immer so kleiner, nicht Schummler, aber ich mache es mir immer sehr einfach. Mhm. Und da habe ich halt so 40 Quellen gehabt, die gingen so über Medien. Also ich habe erst Kulturwissenschaften studiert, habe gemerkt, alles Flaschen, hasse alles Kulturmäßige. Das ist dann so, da stehen Leute dann auch vor Bildern, ne, so Kunst, Kultur halt. Und dann ist es so, oh mein Gott, das ist ja so, und ich bin dann immer so,
geht's genau. Alex hat da aber zum Beispiel, der mag Kunst, ne? Alex,
ich mag Kunst auch, aber ich mag Kunst, die für mich greifbar ist. Sehr subjektiv, so, ne?
Ist oder
die
so.
Sinn absolut, ja. Die irgendeinen Sinn, aber so eine rote Leinwand, wo ein schwarzer Punkt drauf ist.
Ja, da wird mir auch schlecht.
So, da würde ich dann, wenn der Künstler daneben steht, würde ich sagen, fick dich. Fick dich. Fick dich für alles, für was du stehst. Mir egal, was das heißt. Mir egal. So, es kann voll die tiefe Bedeutung für dich haben, aber ich hasse es, dass es hier hängt.
Ja.
Ich finde es so, also, und das ist halt auch natürlich ein sehr egoistisches Argument, weil ich mir schon bewusst bin, dass die Leute höchstwahrscheinlich eine Berechtigung haben, warum sie da sind und das auch machen und das für andere Leute vielleicht auch eine Bedeutung hat. Vielleicht hat es auch irgendeinen kulturellen Hintergrund oder sonst irgendwie was. I don't know. Und das möchte ich, natürlich ist es jetzt alles überspitzt gewesen, gar nicht verurteilen, nur ich habe keinen Zugang dazu. Mhm. Und mein Breaking Point im Studium, den ich damit hatte, der war, wir hatten im ersten, zweiten Semester hat man bei uns in der Uni noch ein bisschen weiter studiert, also zum Beispiel auch BWL, VWL, wofür ich eigentlich gar nicht da war, damit man so diese Grundkurse immer fertig hat, dass wenn man mal wechselt, du immer die Scheine noch fertig hast, dass du nicht irgendwas nachholen musst. So, und dann hatten wir halt über dieses Jahr, also über die zwei Semester, hatten wir halt ein Projekt, was wir machen mussten, so ein Gruppenprojekt. Und da waren wir schon mit den Leuten, mit denen man im Studiengang ist, mit denen hat man dann schon da zusammengearbeitet. Und dann hatte ich wieder nur die Künstler-Hippie-Gruppe, sind auch immer noch gute Freunde von mir, aber das war dann so, gerade sind alle da und das sind so einfach fünf Kollegen gewesen, die so mit einem Reklambuch unter einer Birke liegen und das im Sommer lesen und nicht so viel machen wollen. Viel kiffen, viel saufen, viel mit Leuten bumsen. So, das ist so, das sind so die Hauptdinger, so eine Gruppenarbeit erledigen, eher nicht so.
Ja.
So. Und dadurch, dass wir da nichts Repräsentierbares hatten, habe ich halt gesagt, ich bin ein sehr pragmatischer Typ. Ich kann mir vorstellen, wie diese Kunstkulturleute ticken, weil ich habe da viele Praktika gemacht, auch in der Kunstvermarktung, in der Verwaltung, in der Agentur, alles immer rund um das Thema Kunst. Und da habe ich schon gemerkt, boah, schwierig hier, das ist alles so sehr emotional und so werden auch Sachen verkauft und aufgeladen und das mag ich eigentlich nicht so, weil es nicht ehrlich ist und man da mit Leuten so ein bisschen spielt und das finde ich irgendwie kacke und das macht für mich Kunst eher kaputt, aber es ist eine persönliche Empfindung. Und dann habe ich halt gesagt, gut, ich kenne den Baukastensatz davon, dann machen wir das doch mal. Dann habe ich rumgegangen in der Gruppe, habe ich gesagt, was kannst du am besten? Habe ich gesagt, ich habe Ballett getanzt, habe ich gesagt, gut, was kannst du am besten? Ich mache gerne so Assistenzsachen im Theaterbereich, wie gesagt, super, was machst du am besten? Poetry Slam, cool, was machst du am besten? Ja, so digital, so habe ich gesagt, du Digitalmensch, baust uns die Präsentation mit ein paar schönen Animationen, hat keiner, der Poetry Slammer trägt vor in einem Poetry Slam, dann können wir uns nämlich durch eine Kunstform gut drumherum schummeln, dass wir in einem Jahr nichts erarbeitet haben,
was in irgendeiner Form relevant wäre. Das ist echt so gemacht.
Ja, ja.
Und als dann, Poetry Slam das vorgetragen.
Ja, genau. Und dann, aber halt irgendwie so weit gefächert, sowas wie Gefühle sind, und ich war so, es hat gar nichts mit irgendwas zu tun, was wir haben nicht geforscht, wir haben einfach nur ein Jahr lang gesoffen. So, und dann, dann habe ich halt gesagt, okay, und ich verkleide mich in einem komplett schwarzen Anzug mit einem anderen und mit der Tänzerin. Punkt. Ja, nee, mit der Tänzerin, so mit Sturmmaske und dann einmal alles komplett so eingehüllt, wie so komplett, also dass wir so namenlos sind sozusagen. Und dann holen wir zwei große schwarze Platten und während man das dann vorträgt vor 300-400 Leuten, splitten wir so die Masse und legen die Platten hin und dann kommt auch noch die komplett in schwarz angekleidete Ausdruckstänzerin, die dann da einen Ausdruckstanz macht zum Poetry Slam. Und dann haben wir halt die einzigartige Präsentation, weil alle anderen werden nur eine PowerPoint machen und unsere PowerPoint ist halt noch mit Videos von dem Informatik-Kollegen.
Aber krass kreativ, ne?
Da war einfach aus der Not geboren.
Absolut künstlerisch, muss ich schon sagen.
Und dann kam halt die Verantwortliche von diesem Kulturdezernat zu mir und meinte so, wer hat das gemacht so danach? Und dann meinte ich so, sorry, ich hab's kuratiert, ich habe das gemacht. Und dann meinte sie so, oh mein Gott, und hat eine Stunde lang gelabert.
Das ist so geil. Das ist so
geil und das war so geil und das hat mich so berührt und dann natürlich das in Verbindung noch so zu bringen zu dem Tanz, bla bla bla. Und irgendwann waren wir dann so rund, dass die gesagt haben, was haben sie sich dabei gedacht? Und dann habe ich halt, weil ich halt bei sowas dann ehrlich sein muss, habe ich gesagt, ich habe mir gar nichts dabei gedacht und ich habe mir schon gedacht, dass so Leute wie sie, dass ihnen das gefällt.
Aber das ist dann die Kunst auch dann. Weil
und die war so getriggert und die hat halt das ganze Kulturding verwaltet und dann habe ich mich halt, also die war wirklich pissig weggelaufen.
Ja, natürlich, wenn du das so sagst, ist dir dann
aber angefangen ganz ehrlich,
oder Ende. Ja, und dann, also ich meinte so, aber das ist doch genau das Problem, so, dass du jetzt, dachte ich mir halt, weil sie jetzt sauer ist, ist das die Epidemie, die da in dieser Kunstszene ausgesprochen ist, dass du Leute hast, die ihren Scheiß da rein interpretieren und dann stellen die an mich die Erwartungshaltung, dass ihre Gefühle und ihre Sachen dazu, dass ich das bedient hätte.
Richtig.
Und das stimmt einfach nicht. Ja. Und dann Leute, und das finde ich, das hat mich immer abgefuckt in dem Markt davor, Leute dann so anzulügen und zu sagen, natürlich, das habe ich genauso empfunden. Das ist doch einfach Bullshit.
Ja.
So, ich muss dich doch nicht anlügen. Und wenn du dann verletze ich dich natürlich, wenn ich sage, sehe ich überhaupt nicht so.
Ja.
Und ich habe das eigentlich nur gemacht, damit ich dich so rein
tricke. Aber das finde ich gerade geil, weil das ist irgendwie, weil
aber danach konnte ich nicht mehr, danach konnte ich nicht mehr mit der arbeiten. Danach habe ich halt immer irgendwie das Gefühl gehabt, sie mag mich nicht.
Aber dann hat die auch kein Verständnis dafür.
Dabei, also, das ist eigentlich sowas von beschissen.
Und du dann hast bin ich ja halt so gewechselt. Einen
Job gemacht.
Und ja. dann bin ich halt gewechselt ne? in Medienwissenschaft.
Weil ganz echt theoretisch ja. bedienst du sogar die Leute, die auch sagen, was ist das für ein Quatsch. Ich habe auch damals schon so diese ganzen Interpretationen im deutschen Unterricht und so dachte ich auch mal so, willst mich flachsen, als ob die das deswegen geschrieben haben. Hm. Wir dichten uns da irgendeinen Blödsinn zusammen, ja, warum ja. da dieses Wort so und so steht. Aber so finde ich ja total geil, weil so können die Leute, die so denken, wie ich, der dann sagt, so was ist denn das für ein Schwachsinn, die
haben dann
die
recht.
Die haben ja. recht, das heißt, ja. es stimmt, was sie sagen, das ist ja. sozusagen genau bedient worden
und es bedient gibt
aber
halt
auch die rein interpretiert.
Richtig, also es, genau.
Besser geht's ja eigentlich gar
ja,
nicht.
Ja, das Beste, was du da machen kannst, ist nicht mit mir zu reden, damit du ja. nicht weißt, was es war.
Genau.
Und jeder nimmt dann das für sich mit. Aber man probiert dann halt, super viele Leute wollen dann halt noch die Bestätigung.
Ich find's richtig von, geil. Ich find's richtig gut, Mann.
Und das war halt ein Riesendrama dann. Also für mich, weil ich hab mich dann halt, weil da bist du ja auch so ein Dötzchen, du kommst aus der Schule, machst ein paar Praktika und dann ist es halt so, jo, in die Richtung will ich gehen, aber ich finde alles schon so ein bisschen wack, weil irgendwie sind die Leute dann immer so, du erdichtest dir da was und wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich mir vielleicht auch nichts ausdenken und dann ist es einfach nur ein rotes Bild. So. Also jetzt sehr pragmatisch immer gesprochen, ne? Aber es war mir halt immer alles zu weit hergeholt und wenn ich nur gut reden kann, dann wird das schon gehen und das ist für mich absolut nicht zielführend bei sowas und ich finde auch, dass Kunst einen Interpretationsspielraum haben soll natürlich, aber irgendwie für mich ist es nur was Persönliches, ich brauche dann immer ein bisschen mehr Fleisch noch, als das, was ich vielleicht dann nur
sehe. Ich bin ja auch Kunstbanause. Alex ist da ja auch ein bisschen und findet vieles geil und kann mir dann erklären, das ist der und der Künstler und so. Für mich sind viele Bilder, die teilweise hunderte Millionen wert sind, einfach nur hässlich hingeklatschte Kleckse mit Vierecken und so, wo ich denke, das sieht euch geil aus. Ich find's richtig geil, wenn vor mir einer sitzt und eine Landschaft richtig realistisch zeichnen kann. Das finde ich künstlerisch. Der malt gerade einen, der malt von mir aus
aber so
ein Rathaus,
sein. So
aber das
sein.
Sieht, ist ja das ist gemalt, aber sieht aus wie fotografiert. Das ist richtig Kunst für mich.
Aber das ist ja okay. Krank. Also ich finde auch, dass das andere Kunst ist. Ich finde auch, dass abstrakte Sachen Kunst sind, weil das, was Kunst ist, muss jeder mit sich selber ausmachen.
Ja.
Ich finde nur dieses Überemotionalisieren davon. Darum geht es mir konkret.
Ja.
So, also ich verstehe auch viele Sachen nicht, wo ich aber verstehe, dass es Kunst ist. Und die Akzeptanz erbringe ich dem gegenüber schon. Nur immer, also wie gesagt, dieses Emotionalisieren davon finde ich halt schwierig. Wenn Leute halt dir nur zuhören, das ist für mich wie, wenn jemand dir sagt, ich kann hell sehen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Also ist eigentlich so Cold Reading. Leute erzählen dir, was sie dazu empfinden und du bestärkst sie da drin, obwohl du das gar nicht selber damit verbindest. Das, finde ich, ist eine riesenproblematische Geschichte, die in diesem Kunstmarkt stattfindet. In Museen, bei Führungen mit Leuten, die viel Kohle haben und da rein investieren, die ich ganz kritisch betrachte, aus ganz vielen Gesichtspunkten. So, weil, also, wie gesagt, ich habe auch mal in der Kunstvermarktung irgendwie gearbeitet und habe dann auch reihenweise immer mitbekommen, wie dann irgendwie gesagt wurde, ja, das ist, glaube ich, ein abstrebender Künstler, die Leute wollen das kaufen, das heißt, der wird teurer, dann kaufe ich mir doch da jetzt auch mal was von. Und so funktioniert dieser Markt, fertig. So,
ja, das sind
Leute,
glaub,
die haben
klar,
viel Kohle, die kaufen
ja.
das und dann kaufen andere Leute das auf und dann bist du berühmt. Was
gut,
eine tolle,
so funktionieren
tatsächlich,
aber
was eine tolle
Märkte,
Grundlage,
also
was für eine tolle
ja
Grundlage.
Viele Märkte,
ja, gut, man
ja,
muss,
ja.
Man muss, man muss so das ja so, also es ist ja so, Das stimmt, es gibt ja sogar, also erstmal muss ich dazu sagen, ich muss einfach nur schön finden. Ne?
Ja,
das, was für mich zählt, sozusagen.
Ist ja richtig so.
Und nichts anderes und die interpretieren so, das finde ich auch immer Quatsch.
Ja, ich schnell Deutsch.
Aber tatsächlich, es gibt Fälle, wo viele sehr reiche Menschen sich einen Künstler rausgesucht haben und gesagt haben, wir sprechen uns jetzt ab und kaufen von diesem Künstler die Sachen, damit der teurer wird und damit wir die haben und die noch teurer verkaufen können. Das ist alles schon passiert. Deswegen,
gut, das Gleiche ist aber der moderne Aktienmarkt ist nicht anders. Ne?
Ja,
also,
richtig.
Das
richtig,
wobei
richtig
man
so,
richtig.
Der moderne Aktienmarkt läuft aktuell so ab. Da wird geschortet und da wird gekauft.
Siehe Robin Hood-Skandal mit irgendwie
GameStop und Co. Und
das
sind nur die bekannt sind. Es gibt ganz, ganz viele Aktientitel, die $30, $40 Wert haben, aber die großen Jungs shorten die Dinger runter bis auf $1 und haben ihr Geld gemacht.
Ja,
so.
Ja.
Und danach
ist
sind die
überall
tot.
So. Am Ende
nee,
ist mein...
Aber das sorry, dass ich reingeritsche, aber am Ende ist es, um da den Strich drunter zu ziehen, ist es ja auch vollkommen okay. Nur ich finde, diese Magie dahinter zu liften und zu sagen, wir werden durch Hollywood und durch Zeichentrickfilme so erzogen, dass Kunst halt dieses einzigartige Gefühlswelt beschreibende ist von jemandem, was dann irgendwie was Inneres hat, dass das dann mal so hochgehalten zu kriegen auf so vielen Ebenen und zu sagen, so, hier sind Leute, die nehmen deine Emotionen und tun so, als wenn sie das machen, nur um dir geil. Die Scheiße zu verkaufen.
Ja, ja.
Und hier gibt's Leute, die genau wissen, also so wie ich das auch gemacht habe.
Genau, das finde ich super geil.
Die nur damit auf Verhalten spielen, auf einer Kunstebene und du das nie rausfinden kannst mehr, weil das so kaputt ist, dieses Konstrukt, wenn es darum geht. Oder weil dieses Konstrukt vielleicht sogar gar nicht mehr heutzutage funktionieren kann, weil zu viel Daten drumherum passieren, dass jeder jede Unterstellung da haben könnte, ne, und auch zu viele Leute da sind. Und dieses Handwerk halt auf jegliche Weise schon abstrahiert worden ist. Es ist ja nicht mehr nur Stillleben und Leute zeichnen, sondern es ist ja inzwischen alles. Ne?
Ja, so, eine rote Leinwand mit einem schwarzen Fleck.
Genau, da haben wir angefangen, da hören wir auf. Ja.
Banksy, sagt euch vielleicht was?
Klar.
Ne? Banksy hat ja mal, ich glaube, das war vor dem Museum of Modern Art in New York, hat er einem Obdachlosen seine Bilder gegeben und der sollte die, glaube ich, für $5 oder so verkaufen.
Ja,
hat kein einziges Bild verkauft.
Es ist halt symptomatisch. Es ist halt symptomatisch dafür. Banksy ist immer sehr symptomatisch und schön populistisch aufgezeigt, sodass jeder rafft, was das große Problem ist
daran. Ja. Genau, weil Banksy ist ja extrem kunstkritisch auch.
Voll.
Also, dass das Sotheby's Ding
war doch auch gut.
Hast
du auch gesehen? Ja, mit der kennst du?
Ich kenne Banksy nur von Alex und weiß, dass da ganze Mauern rausgerissen werden, wenn es heißt, das war Banksy. Das war der, ne?
Ja, ja, genau. Also ja, die sind eingelagert worden und da hasst er ja selber total, weil das ja wieder genau das passiert,
was er nicht will.
Ja, soll. Ja, genau. Und der hat dann eine Auktion, gab es bei Sotheby's, eins der größten Kunstauktionshäuser. Und während diese Auktion lief, war ein Bild von ihm eingerahmt da drin und dann wurde das geschreddert. Da war ein Schredder in dem Rahmen eingelassen, dann ist es so halb durchgeschreddert worden, nachdem das verkauft war. So, und das ist halt auch so, ne, dieses Ganze, das ist natürlich eine
krasse Inszenierung. Aber danach war es noch mehr wert.
Genau, auch da, das ist ja das Verrückte, ne? Das ist wirklich,
aber das ist doch die Magie.
Bescheuert.
Das ist ja auch ein Stück weit die Magie. Ist ein Zaubertrick, wenn du einen Zauberer zuguckst, so im Fernsehen, so ein Zauberer.
Ja, also es wird halt nicht mehr funktionieren, wenn man weiß, wer er ist.
Richtig.
Und das ist halt das große Problem auch. Er macht halt so eine Mystifizierung von sich selber dadurch, dass egal, was er macht, es immer kultig ist.
So ist es. Wenn du weißt, wie die ganzen Tricks von den großen Magiern funktionieren, sind die Tricks eben auch kein geiler Trick mehr, sondern du denkst dir, hat da eine zweite Wand drin. Glückwunsch.
Hast du mal Exit Through the Gift Shop gesehen, den Film über ihn?
Nee, habe ich tatsächlich
nicht gesehen. Da ist diese eine Szene, die wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen, weswegen mich
gibt's
das auch...
Gibt's den auf so Netflix? Würde ich mir auch mal angucken.
Oh,
Exit Through the Gift Shop?
Genau, das ist ja extra so gewählt, weil du immer, wenn du in ein Museum gehst, jetzt auch durch ein Geschenkladen, what the fuck, so, es geht doch um die
Kunst. Es geht nur um Kohle dann.
Ja. Also ganz schlimm.
Ja.
Da gibt's eine Szene, wo er in eine Ausstellung reingeht und ein kleines Bild nimmt und dieses Bild an die Wand nagelt und dahin macht. Und in dem klassischen Verständnis oder in diesem Selbstverständlichen, was viele haben, müsste ja eigentlich jedem auffallen, dass dieses Bild, was da hängt, nichts mit dem Rest der Ausstellung zu tun hat und dass jemand anders da reingemacht hat. Aber wir sind halt alle so verworren in diesem Film von das ist alles Kunst und gehört sich so, dass ein komplett deplatziertes kleines Bild in der Ausstellung Teil der Ausstellung wird und dann für Leute auch eine Bedeutung erzeugt, die es ja gar nicht haben kann, weil weder der Künstler noch der Kurator oder irgendwer hatte was, Museumsdirektorin hatte irgendwas damit zu tun, dass dieses scheiß Bild in dieser Ausstellung hängt.
Aber ist das dann nicht schon wieder die Kunst
dahinter? Das ist die Kunst, natürlich.
Klar.
Das ist
es ist halt, auch gleichzeitig so ein bisschen...
Es ist super bescheuert, aber es ist in dem Moment ja auch schon wieder die Kunst dahinter irgendwie. Ja. Also,
es ist ein Paradox eigentlich, also weil er will die Kunst kritisieren und schafft dadurch aber Kunst. Das ist eigentlich...
Und dann siehst du es nochmal und diese Inszenierung davon ist ja schon wieder eine andere
Kunstform. Wenn ich hier auf dem Boden nämlich scheiße,
dann könntest du
denken, dass das eklig ist, aber vielleicht sieht dann Alex auch die Kunst dahinter. Nee.
Kommt drauf an, ob du Mais gegessen hast oder nicht,
Nein, so bin ich ja gar nicht, ne? Also, dass ich weiß, aber spannend auf jeden Fall.
Krass, wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft, gleich anderthalb Stunden zu füllen und nicht einmal, ich sag jetzt einmal zweimal noch das Wort Grillen und Barbecue-Podcast grillen, um auch nochmal die Wörter wenigstens eingebracht zu haben.
Ja. Wie hat es dir gefallen?
Wir können auch weitermachen, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen.
Nee, lass doch mal Grillen und Barbecue kurz mal machen.
Wir haben draußen Ribs liegen und die sollen eigentlich nur 2 Stunden auch.
Ja, die sind auch um die 2 Stunden, also wir müssen die gleich auf jeden Fall mal weitermachen. Rippchen, du hast noch nie Rippchen selber gemacht, ne? Oder so richtig geil?
Nee, ich habe sie noch nie selber gemacht, also doch, ich habe es schon mal selber gemacht, aber es war ein kompletter Reinfall. Es war essbar, aber
Backofen? Mehr auch nicht.
Nee, auf dem Grill einfach. Okay. Und das war, glaube ich, das größte Problem.
Einfach direkte Hitze, oder?
ja, Grill, irgendwie einfach Gasgrill so und dann kurz vorher ein bisschen eingelegt in Öl und Gewürzen und dann raufgeschallert und dann war es einfach nur sehr warm so, ne?
Wir machen also heute richtig, richtig geile Rippchen. Ich hoffe, sie werden so, wie wir es uns vorstellen, dass du am Ende denkst, du isst hier gerade die Offenbarung. Das hoffe ich.
Ich hoffe auch. Also ich habe ja schon viele Köstlichkeiten mit euch jetzt schlemmen dürfen und ich glaube auch, dass das das Beste an diesem Trip ist, dass es einfach nur krank lecker wird.
ja, du bist
ich glaube, also ab Stuttgart wird es kurz schwierig, aber danach könnte es wieder besser werden.
Du bist als nächstes bei Sally, ne?
Genau, also von euch geht's zu Sally, danach geht's nach Stuttgart eben mit ein paar Leuten noch und danach geht's zu unserem König.
Knossi.
Richtig, höchstwahrscheinlich, also so sieht's jetzt gerade aus. Danach geht's nach München und dann lassen wir ausklingen in Berlin.
Was machst du in München? Mit wem triffst du dich?
Kai Pflaume.
Ach, krass, geil.
Und ich bin ja ein totaler, also mein Food-Ranking ist deutsche und türkische Küche, ist Nummer 1. Also es gibt sich einfach nichts. Sie sind beide auf ihre Weisen sehr ähnlich, finde ich irgendwie, aber echt? Auch...
Oh, ja. Dann war es gestern für dich aber gut.
Davon, fantastisch, ne? Fantastisch. Wir waren gestern türkisch essen, war unfassbar gut hier in Hannover. Was auch immer Hannover ist, wissen Sie selber nicht hier. aber es ist, war sehr, sehr lecker. Aber es hat halt so in diesem Fleischuniversum, sowohl in der deutschen Küche als auch in der türkischen Küche, finde ich es halt immer sehr ähnlich, weil beides sehr deftig ist.
Ja,
deswegen,
das stimmt.
Deswegen vergleiche ich die immer. Natürlich ist die türkische und deutsche Küche in sehr vielen Sachen auch verschieden. Gerade bei der Benutzung von Minze zum Beispiel. Deutsche Küche nicht so viel mit zu tun.
Richtig,
Und auch Lammfleisch machen wir jetzt nicht so oft.
Nicht so oft,
aber
selten,
trotzdem so von dieser Deftigkeit, das mag ich halt total gerne. Deswegen mag ich diese Fleischsachen total. Deswegen München, weil ich will unbedingt mal deutsches Essen-Thema ins Hofbräuhaus. Und ich will da drehen.
Als Richtige. Wir hatten hier in Hannover auch ein Hofbräuhaus. Das musst du mal zumachen.
Aber das Hofbräuhaus in München, das muss mal sein.
Wobei ich mir habe sagen lassen, dass die Münchner selber nicht ins Hofbräuhaus gehen.
Natürlich
die gehen nicht. Wie heißt das? Augustiner Biergarten oder so? Ja. Und ja, Berlin, was ist in Berlin da noch?
Abschluss. Super, 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 super viele Leute. Also wir haben Paul, Siggi, Herr Würdig, Sido da. MC Fitti natürlich.
Ach, das ist hier auch, ist das nicht der auch Podcast macht?
Der macht, glaube ich, alles. Fitti macht immer alles. Der hat auch Bockwürste.
Okay.
Sag ja, macht alles. Ja, Fitti halt. So, super geil. Das war die Werbung damals, glaube ich. Nee, super geil war der Ältere. Das war Fitti.
Nebenbei mal googeln. Es kann sein, dass ich ihn gerade verwechsel. Aber erzähl weiter.
Ich kenne nur die Songs und Flamingos und so. Und, ja, genau. Das ist das Ding. Und wen gibt's noch? Annie the Duck. Pete's Meat, Bram, ne? Mhm. Ist auch noch da. Peter auch von dem Pete. Wir wollen da auch noch in einem Mittelalter-Restaurant und. Da gibt es tausend Sachen. Ist halt Berlin, ne? Berlin ist halt wirklich eine kranke Food-Oase für verrücktes Food.
Ja.
Und du kannst halt wirklich einfach guten Content da machen. Wenn man ein paar Leute dabei hat, so wie ich, die auch noch mit anrufen, anfragen, dass man auch überall drehen
kann. Wir sollten auch mal überlegen, ob wir mal eine Tour machen. Ich finde, das ist richtig spannend.
Yes.
Dann machen wir das dir zwar nach. Aber nee,
ich hab Touren auch nicht erfunden.
Ach so, krass, nein?
Du hast das gar nicht.
Nee, also
dann lass uns ja den Podcast. Ich dachte, nee, wir haben den Podcast nur gedacht, weil wir gedachten, du hast das erfunden.
Kochen ist ja wichtig, hat ja Crispy Rob erfunden. Gaming Paluten.
Wie du machst Gaming? Paluten macht das schon Gaming. Mach ihm halt alles nah.
Wie du kochst jetzt? Crispy Rob kocht. Ja, sorry.
Übrigens,
wie Mama, warum kochst du? Crispy Rob kocht schon.
Das war auch gestern, wollte ich auch noch einmal kurz erzählen, das war gestern sehr witzig, weil wir waren ja, wie gesagt, essen und dann hatte ich so übelst krasse Ideen, die ich jetzt hier noch nicht ausbreiten werde und hab so gedacht, oh geil ey, dann machen wir das so und so und überleg mal, wie cool. Und da ist Freddy mir gegenüber und meinte, ja, das habe ich schon gemacht. Und dann kam die nächste geile Idee und ich war wieder voll so, jawohl, voll gut. Ja, habe ich auch schon gemacht.
Perfekt, du hast richtig gute Ideen, Alex.
Sehr gute Ideen.
Ja, ne? Weil die auch ein bisschen anders machen und man kann ja auch Ideen einfach nochmal auf seine eigene Weise selber machen. Ja, da ist doch alles sehr richtig und wichtig.
Mein Reden. Gut, abschließend wollte ich sagen, Bob Ross übrigens, das ist der größte Künstler aller Zeiten.
Das stimmt, der ist auch auf Twitch immer noch sehr groß.
Aber er ist gestorben, ne?
Ja, schon ganz lange
schon tot. Länger
aber tot, Twitch läuft den ganzen Tag immer noch der Livestream.
Bob Ross, kennst du Bob Ross? Kennst du nicht Bob Ross, der Verrückte mit dem Afro? Der war, glaube ich, früher Fallschirmjäger oder so. Und ist danach, hat er sich überlegt, das war mir alles zu stressig, ich werde jetzt Künstler. Und hat immer so übelst entspannt. Und ach, der hat doch, immer natürlich. So, der hat immer so Landschaften ja, ja. gemalt, ganz viel. Und dann, ja. Ah, yeah, I take a little bit of ja. red and sprinkle and sprinkle mhm. and a little bit and sprinkle and sprinkle. So voll geil, so tief entspannt. Ja. Zum Einschlafen, perfekt. Bob Ross, kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
Ich finde es sehr gut.
Hammer.
Bewertet den Podcast.
Okay.
Bewertet den Nice to Meet You Podcast, sehr wichtig.
Es ist Rekord. Ich möchte uns jetzt allen gratulieren. Wir haben, glaube ich, noch nie eine 1,5-Stunden-Folge hochgeladen.
Ah, wirklich? Kann mich
irren. Wir sind upsi. Meistens so eine Stunde. Ich finde es aber geil und wir waren so im Redeflow. Die erste Dreiviertelstunde, warum, da haben wir noch nicht richtig angefangen. waren wir irgendwann so tief drin. Geil. Ja, vielen Dank allen fürs Zuhören.
Dankeschön. Bewertet den Podcast jetzt. Und lasst die Glocke da.
Ja.
Ciao, mit der Glocke einen Daumen nach oben.